Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo.
Und ich bin der Jo.
Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht es natürlich weiter mit der mittlerweile 6. Episode von Wheel of Time vom Rad der Zeit. Die Folge heute heißt Die Flamme von Tarvalon, beziehungsweise auf Englisch, was auch die Sprache ist, in der wir beide schauen, The Flame of Tarvalon. Und wie immer, wir spoilen nichts, was über die 6. Episode hinausgeht, aber natürlich spoilen wir alles bisher Gesehene. Ich werde mein Buchwissen nach bestem Wissen und Gewissen einbringen, aber nicht spoilen, was die Geschichte vorwegnimmt. Und natürlich werde ich mich auch zurückhalten, wenn ich glaube, das ist noch zu früh, über irgendwelche Aspekte zu reden und so weiter. Ich hoffe, ihr traut meinem Urteil. Ich glaube, bisher habe ich mir noch keinen Fauxpas geleistet. Aber wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht habe ich schon irgendwas verraten, ohne es gewusst zu haben. Nein, ich glaube nicht. Ich bin ja da echt bedacht. Ich mag ja selber keine Spoiler und hoffe, dass ich da auch niemanden irgendwas gespoilt habe, was sie oder er nicht wissen wollte. Wie geht's dir damit, Jo? Was ich bis jetzt verraten habe, hat da irgendwas schon... ging da schon was zu weit?
Also ich glaube mal, dass du tendenziell der Strengere bist, was Spoiler betrifft von uns beiden. Aber, also ich meine, ich mag Spoiler auch überhaupt nicht und ich glaube, es gibt einen eigenen Kreis in der Hölle für Leute, die spoilen und der ist ganz, ganz weit unten, so weil nicht mal der Teufel mit ihnen zu tun haben will. Aber abgesehen davon, finde ich, haben wir es bis jetzt ganz gut gemacht und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich muss jetzt die Serie wegschmeißen, weil du alles kaputt gemacht hast.
Ja, also wir wären, glaube ich, auch... Ich würde sagen, es ist so die Grauzone, was so das Amazon X-Ray einschmeißt, was aber wirklich nur Lore ist. Also nicht mal irgendwie groß Vorwegnahme von irgendwelchen Dingen, sondern eher nur Lore. Mal schauen, wie viel wir drüber reden werden. Es werden höchstens ganz, ganz, ganz softe Lore-Spoiler sein, über die wir hier reden.
Ja, ich denke mir eigentlich, ehrlicherweise, das sind nicht mal Spoiler, weil sie halt einfach die Welt mehr erklären. Das ist halt.
Ja, genau. Da werden wir jetzt mehr und mehr wahrscheinlich ein bisschen dazukommen. Aber wie gesagt, ich werde nix. Und später, da weil jetzt da der Berg ist, dort wird dann das und das passieren oder sowas. Sowas werde ich nicht sagen. Ne? Oder, oh, der Charakter, der kommt noch in 2 Seasons wieder, weil der ist voll wichtig eigentlich und sowas. Sowas werde ich nicht sagen. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Serie suggeriert hier was, dann werde ich den Jo vielleicht darauf hinweisen. Suggeriert dir das irgendwas?
So wie in der letzten Folge, wo du, ohne dass ich, also ich habe wirklich nicht gecheckt, dass du auf was hinweisen willst, das Bild in ihrer Kemenate.
Aha.
Jetzt weiß ich natürlich, warum dir das Bild wichtig war.
Wobei, an der Stelle kann ich zugeben, dass ich nicht wusste, was es ist. Weil ich 90% sicher bin, dass es nicht im Buch so ist.
Okay.
Aber die Serie hat halt uns gezeigt, oh, sie schaut dieses Bild an. Das Bild selber war jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber irgendwie haben sie ihr ein paar Sekunden gewidmet.
Zu lange drauf gefilmt.
Genau. Wir gehen heute... Ich glaube, heute können wir es einfach mit der Moraine abhandeln. Heute gibt es zwar auch ein paar andere Grüppchen, aber die kommen irgendwann in den Sog der Moraine. Deswegen bleiben wir heute bei ihr. Einzige Ausnahme, das Cold Open, würde ich vorweg kurz besprechen.
Ja,
ich möchte damit tauchen wir jetzt auch in die Handlung ein, ja.
Erwähnen, weil ja bei den letzten Cold Opens war es ein bisschen so, dass das doch relativ zeitnah ist.
Mm.
Und diesmal habe ich mir halt gedacht, obwohl ich es eigentlich schon wissen hätte können, aber ich habe mir halt so gedacht, wer ist das jetzt? Warum zeigen sie uns die? Aber mit einem wunderschönen Establishing-Shot. Und da möchte ich jetzt wieder zurücknehmen, was ich letztes Mal über CGI gesagt habe. Weil ich gehe davon aus, dass das keine echte Landschaft war, weil es einfach nirgends so paradiesisch ist. Und es hat fantastisch ausgeschaut. Mhm. Also diese Flussmündung hat mich extrem abgeholt.
Ja.
Kann natürlich auch sein, wie mich Kollege Christoph darauf hingewiesen hat, dass es möglicherweise auch einen Unterschied macht, ob du das Ganze am Beamer oder am Tablet anschaust. Und die letzte Folge habe ich am Tablet geschaut und die jetzt am Beamer.
Mhm.
Also am Beamer hat es fantastisch ausgeschaut und ich war sehr abgeholt.
Ja.
Und ich habe wirklich 3/4 der Folge gebraucht, um zu checken, so eine Stee vom Anfang, got it.
Der Name Swan Sanche ist schon vorgekommen.
Ich weiß, ja, in der letzten Folge.
Ja. Und kannst du dich noch erinnern, jetzt können wir ja frei drüber reden, weil wie gesagt, wir reden jetzt über alles, was in der 6. Episode war. Also wer es noch nicht gesehen hat, bitte
bei 1 anfangen.
Genau, oder also, ja, entweder die Folge schauen oder ist jedenfalls gewarnt worden. Als Moraine bewusstlos war und Nynaeve sie damals gepflegt hat, so kurz nach Shadar Logoth, da hat sie mal in so einem Fieberwahn einen Namen geflüstert, den man unmöglich verstehen konnte, aber ich hatte die Untertitel an.
Und du hast darauf hingewiesen, dass es bedeutsam sein kann.
Also
offenbar hat sie so angeflüstert.
Sie hat so angeflüstert, ganz genau, ja. Genau. Und jetzt wissen wir auch, warum. Sie wurde uns ja, also Swan Sancha, die Emmeline sieht, was, wie wir jetzt auch wissen, sowohl der Thron ist, auf dem sie sitzt, als auch die Person, was natürlich verwirrend sein kann oder auch nicht. Sagt man jetzt zum Papst auch der heilige Stuhl irgendwie so? Ich bin jetzt zu wenig Christ, deswegen keine Ahnung, aber...
Ich werde mich dazu nicht äußern.
Okay.
Als Zivildiener verbinde ich mit Stuhl einfach immer was anderes.
Ich liebe ja diese Werbungen von einem gewissen Möbelhaus. Und jetzt so weit abzudriften, aber der mit dem roten Stuhl, was in Deutschland viel mehr Sinn macht als in Österreich, glaube ich. Weiß ich nicht. Weil wir sagen natürlich Sessel zu einem Sitzmöbel, aber okay. Zurück zur Geschichte, beziehungsweise zum Cold Open. Wir sehen hier die junge Swan Sancha mit 10 Jahren, wie sie mit ihrem Papa, einem Fischer, fischen geht. Mhm. Hier haben wir ganz andere Musik vielmehr auf.
Ja, hat mir gleich extrem gefallen, hat mich sofort
abgeholt. Liebliche Musik, oder? Coole Musik.
Ja, also diese Choralen, hat ganz, ganz, ganz sanft an so Sachen wie Avatar erinnert, vom Soundtrack her.
Okay,
also,
ja.
Ich würde mal sagen, der Avatar-Soundtrack ist ziemlich erhaben und ich will das jetzt nicht werten, was das besser oder schlechter ist, aber es geht halt ein bisschen so in die Richtung mit dem Gesang. Und hat mich sehr abgeholt.
Ich glaube, der Gesang ist halt deswegen auch wichtig, weil er sehr universell ist, ja.
Ja.
Also ich glaube, gesungen wurde immer und wird wahrscheinlich immer werden und wird, sobald du irgendwie so ein Instrument immer bei dir trägst, ist es halt, ja, gehört es halt irgendwie zur Menschheit dazu und ich glaube, das ist ihnen halt wichtig, weil wenn du jetzt sagst, okay, du machst jetzt einen Mittelalterfilm, dann machst halt irgendwelche Flöten und Tröten und Lauten, dann weißt du, oh, Mittelalter, ja. Oder wenn du in Schottland bist, dann machst du halt einen Dudelsack und so. Aber Stimme ist halt schön universell und, glaube ich, wird halt auch gewählt, weil es universell ist. Aber
ja, nur meine Interpretation. Du kannst halt wirklich auch mit Musik irre viel einfach konnotieren. Also wenn es halt, keine Ahnung, irgendwelche Barockbauten oder Säulen zeigst und einen Donauwalzer dazu spielst, dann weißt halt, okay, jetzt kommen gleich Leute in lustigen Samtfrack mit weißen Richterperücken und diesen lustigen Röllchen im Haar und werden tanzen oder
Apfelstrudel essen
oder sich gegenseitig dramatisch in einem Duell erschießen oder so. Was weiß ich, aber also du kannst halt einfach wirklich mit Musik allein schon total viel unterstützende Konnotationen mitbringen. Mhm. Oder, keine Ahnung, wenn du halt so ein Orient-Gedudel hast, weißt du auch sofort, okay, jetzt kommt Aladdin oder jetzt... Ja.
Jupp, aber an der Stelle ein, ich sag mal, wenig für uns konnotierte Musik, die aber sehr, sehr schön fand.
Ja, ich finde, es schwingt halt so mit dieses friedliche, ja, Naturverbundene.
Das schon.
Ebenso ein bisschen aber, wie bei Avatar.
Aber weniger so eine Epoche oder eine Ethnie oder so.
Das auf keinen Fall. Und das passt, würde ja auch wohl nicht so richtig zu Wheel of Time passen.
Genau, auf das wollte ich raus, ja. Wir sind hier in Tyr, so viel ist, glaube ich, zu verraten. Und ich glaube, im Hintergrund sieht man auch schon etwas, was sich Stone of Tyr nennt. So
im
als
Hintergrund
kleiner
sieht man so einen Taj Mahal in den Bergen.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist. Nur eine Vermutung, es könnte der Stone of Tyr sein, den auch damals die Dana schon erwähnt hat, als etwas, was sie gerne sehen würde, mal, wenn sie in die große, weite Welt hinausgeht. Und Tyr ist ganz im Süden dieser Welt, also dieses Kontinents, auf dem wir uns befinden, und ist eben so ein Flussdelta, da gibt es auch eine große Stadt, und in diesem Flussdelta, die haben sogar einen Namen, Fingers of the Dragon oder irgendwie sowas.
Ja, oder Claws of the Dragon, so irgendwas.
Ja.
So eine Dragonclaw war dieses...
Dragonclaw ist was anderes, ja.
Yin-Yang-Zeichen.
Kommen wir dann aber auch gleich dazu.
Ja.
Da wohnt eben diese Swan Sancha mit ihrem Papa und hat halt ein einfaches Leben als Fischer, beziehungsweise sie als Fischerin, und kann aber schon in jungen Jahren channeln. Und der Papa weiß das offensichtlich, aber sagt halt, sie darf das ja nicht im Dorf verwenden, weil, wie so oft, haben wir halt hier wieder diese Stigmatisierung von Channelern. Und seine Sorge war sehr berechtigt, weil als sie zurückkehren von diesem Fischerausflug, haben sie eben kein Zuhause mehr. Das wurde niedergebrannt. Die einzige Wand, die noch so ein bisschen steht, da ist eben besagte Dragon Claws drauf. So,
und da habe ich jetzt mal eine Frage, weil ich es einfach nicht richtig verstanden habe. Ich bin davon ausgegangen, dass irgendwelche Banditen das niederbrennen. Also irgendwelche Abgesandten vom Dark One. Oder wer macht dieses Dragon-Symbol und warum, also dieses Dragon-Claw? Du, so wie du es jetzt erzählt hast, klingt das so, als wären die Dorfbewohner kommen, die das halt irgendwie rausgefunden haben. Die haben die Hütte abgefackelt. Ja. Weil warum sollte man auch nicht gleich den Papa mitbestrafen und den einarmigen Papa mitbestrafen? Und sie haben halt die Dragon-Claw draufgezeichnet, um zu sagen, wir mögen keine Dragon-Bitches. Go.
Ja, genau. Also so hätte es mir die Serie suggeriert, genau.
Okay. Dass das ganze Land Tier, wie Träne heißt, habe ich nicht checkt in der Serie. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wird oder ob ich es nicht gehört habe. Aber die X-Rays sagen, dass es halt in Tier spielt, dass dort Channeln verboten ist, die Aes Sedai aber geduldet werden als weiße Frauen, solange sie halt nicht channeln.
Ja. Gut, das ist, ja, tut jetzt. Genau. Passt halt hier dazu. Jedenfalls, wir kriegen auch mit, was der Papa so erzählt, so, sie müssen es geheim halten, weil sonst ist das Dorf böse und tada, Dorf war schon böse. Und diese Dragon Claw ist so eben so im Sinne von, um wirklich so ein Stigma zu zeichnen. Ja, so hier, wir glauben, ihr seid böse.
So, da ist die Dragon Claw Piratenbrandmal.
Ja, genau. Und das ist halt so der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Sie oder der Papa entschließt sich jetzt, sie wegzuschicken. Sie soll bitte nach Tavalon gehen, was ich in der letzten Folge übrigens immer falsch betont habe. Sorry dafür, das ist irgendwie so mein. Ich habe es halt so gelesen, Tavalon, aber in der Serie sagen sie eindeutig Tavalon. Es wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, aber ich bemühe mich. Und das Ding ist, er schickt sie halt als Mädchen da nach oben und selber weiß er nicht, ob er überlebt. Keine Ahnung, weil er hat jetzt kein Haus mehr, kein Fischerboot mehr. Nur eine Hand wird schwierig, aber für ihn ist das Einzige, von dem er glaubt, dass er so seine Tochter beschützen kann. Ja.
Ja. Nebenbei angemerkt, ich finde, dass beide wirklich toll gespielt haben.
Wahnsinnig gut, ja, voll.
Hat mir echt gut gefallen.
Ja, finde ich auch.
Ja, und dann kommt, glaube ich, eh schon unser Intro.
Ganz genau, und am Ende des Intros, und da habe ich dich eigentlich schon mal versucht, ein bisschen hinzunatschen, ob dir das auffällt. Am Ende des Intros sehen wir immer die sieben Farben, die auch die Hall of the Tower repräsentieren, beziehungsweise die sieben Archers. Wir haben letzte Folge am Ende so in dem Meta-Bereich schon ein bisschen gesprochen. Heute können wir, glaube ich, frei drüber reden, weil das ja jetzt alles hier in der Serie auch präsentiert wird. Aber am Ende des Intros sieht man immer sieben Frauen mit den sieben Farben, die also einen großen Teppich aus diesen sieben Frauen oder einen großen Stoff, wo diese sieben Frauen eingewoben sind. Deswegen, das war seit der zweiten Episode sozusagen, gab es da diesen Hinweis auf diese sieben Archers. Jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen mehr drauf denken, was hier das Symbolik bedeutet, weil es sind eben diese sieben Farben in dem White Tower. Yo, so, nach unserem Intro möchte ich aber auch noch kurz das nutzen, wenn wir jetzt schon von den Aes Sedai reden. Wir haben, mir das letztes Mal habe ich spekuliert, warum die Serie das so macht, dass hier der Eamon Valder die Schwüre anerkennt, ja.
Ja.
Einerseits, glaube ich, war es ihnen wichtig, dass die Schwüre oft erwähnt werden, ja, weil heute
naja, klar,
erleben wir einen.
Köpfe reinkriegen.
Und andererseits gibt es ein Detail im Buch, was es einfach aus Logistik/Kostengründen nicht in die Serie geschafft hat. Nämlich Frauen, die channeln und das länger machen, also sprich so grob gesprochen Aes Sedai, die ja alle eine gewisse Ausbildung durchmachen und meistens schon jahrelang gechannelt haben, die kriegen ein Gesicht, das Alter nicht verrät. Also ageless heißt es im Englischen. Ja.
Lustig, weil ich nämlich finde, dass die Swan, die alte Swan, die wir ja später oder eigentlich gleich kennenlernen werden, das wollte ich sowieso erwähnen, ich finde, die ist extrem gut gecastet, weil sie mir, ohne dass ich das jetzt gewusst habe, was du gesagt hast, genau das vermittelt hat. Dieses zeitlose, wo du einfach nicht weißt, okay, ist die jetzt 30 oder ist sie 300? Ja. Kanze. Ja. Und da finde ich sie unglaublich gut. Okay, 30 vielleicht nicht, aber weiß ich nicht, 40, 45.
Ja.
Unglaublich gut gecastet, finde ich. Mhm. Weil es wirklich genau das vermittelt hat, was du gerade gesagt hast. Und ich finde auch, die Rosamund Pike passt eigentlich auch in dieses Schema.
Ja. Aber jedenfalls, es wurde auch von den Showrunnern gesagt, also von Rafe Judkins, wenn man das so machen wollen würde, dann wird das einfach quasi in jeder Szene, wo eine Aes Sedai vorkommt, musst du dann CG anwenden. Und wir wissen ja alle, De-Aging und so weiter, selbst wenn es top-notch gemacht ist, kann es immer noch Uncanny Valley auslösen und wird ablenken und so weiter. Deswegen haben sie einfach entschlossen, das machen sie nicht. Ja, aus Kostengründen, vereinfacht gesagt. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht braucht man einfach ein zweites, weil so kann man durch Aes Sedai zu einem gewissen Grad auch erkennen. Ja, wenn du jemanden vor dir siehst, der offensichtlich, dem du kein Alter zusprechen kannst, dann könntest du, wenn du es weißt, drüber nachdenken, es könnte eine Aes Sedai sein, ja.
Ja, aber ich frage mich auch gerade, wie hätten sie das mit CGI machen wollen?
Ja, ist eh voll schwer, ja. Das steht, ist halt leicht geschrieben und sie sah so aus, dass man nicht sagen könnte, wie alt sie ist. Aber mach das mal, ja, eh klar. Und so haben wir vielleicht, dadurch, dass die In-World Child of Light an die Oaths glauben, oder zumindest manche davon, haben wir einen Weg, wie wir Aes Sedai verlässlich erkennen können.
Mhm.
Vielleicht ist das der Grund, warum sie das eingeführt haben. Aber ich weiß es in Wirklichkeit noch nicht. Aber das wollte ich noch nachtragen als Unterschied zum Buch. Und ein weiterer Unterschied ist, dass im Buch die verschiedenen Ajas ihre Ajas nicht als Gewand tragen müssen. Also hier haben wir, die Braunen sind braun angezogen, die Grünen sind grün angezogen, in verschiedensten Schattierungen zwar, aber alle haben die Farbe an, zu deren Aja sie gehören. Ja? Das ist im Buch nicht so. Aber es würde es natürlich auch wieder ultra verwirrend machen, wenn da jemand eine mit roten Gewand herkommt und sagt, oh, ich bin eine Grüne. Next what? Ja? Und deswegen, also das ist auch wieder was du im Buch schneller erklären kannst. Und sie war eine Grüne, ja, aber hatte ein braunes Gewand an, whatever. Das in der Serie zu machen, wird halt nur verwirren. Und deswegen haben sie es hier einfach gemacht, dass jeder die Farbe trägt, zu dessen Archer er gehört. Ja, fertig.
Ja, wobei die Serie halt nicht vermittelt, dass sie das machen müssen. Nur weil wir jetzt die Marine immer mit Blau sehen, heißt das nicht, dass sie nicht auch mal in der Freizeit einen pinken Jogger anziehen kann.
Das ist korrekt, beziehungsweise, wie wir heute sehen, ein weißes Nachthemd, ja. Weiß ist ja auch eine der 7 Fraktionen. Genau, apropos Fraktionen, wir sehen heute eben alle versammelt in der sogenannten Hall of the Tower. Und wir lernen sie kennen, die Hall of the, die Watcher of the Seals, Entschuldigung, die Flame of Tavalon, die Emmeline sieht, die Swan Sanche, die dann hereinschritt und sich auf ihren Emmeline Seat sitzt, mit einer Stola mit 7 Farben drauf. Also sie hat, im Buch wird das immer betont, da hat sie eine, wie ist das Wort? Fällt mir das nicht mal ein. Shoal oder so? Keine Ahnung, wo die 7 Farben aller Archers drauf sind, weil sie ist ja von keinem und von allen. Ja, sie ist quasi über den Archers drüber. Auch wenn sie vorher, bevor sie Emmeline Seat wurde, mal eine blaue war, wie wir erfahren, aber sie als Emmeline Seat steht darüber und ist sozusagen unparteiisch, was die Archers betrifft. Ja.
Call me colorblind, aber ich hätte jetzt in der Serie keine vielen Farben auf ihrem Gewand gesehen. Ich habe sie als sehr golden wahrgenommen.
Es ist sehr subtil. Sie hat da so einen Aufbau um ihren Hals rum, gell, so einen Kragen.
Okay,
ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Da ist ganz subtil.
Mir ist der Kragen aufgefallen, weil der irgendwie schneidertechnisch ziemlich faszinierend war, mit irgendwie quasi so wie querstehende Maschen, die irgendwie, also so Maschall, die noch über die Schultern drüber bogen sind.
Ja.
Aber dass da verschiedene Farben drauf sind, wäre mir wirklich nicht aufgefallen.
Es ist ganz subtil, aber es ist da, wenn man es weiß. Also,
ich werde darauf achten.
Ja, das Ding ist, wir haben eh schon mal geredet, auch bei den Tinker. Der Robert Jordan hat sich sehr leicht getan, dass er sagt, da ist alles Farbe und dort ist alles Farbe und ganz viele Farben, aber es sah voll toll aus, ja. Und wenn du da Designer bist und diese Beschreibung liest, dann greifst du, glaube ich, ans Hirn und denkst, wie soll es gehen, ja. Offensichtlich, ich habe ihn schon unterstellt, ich glaube nicht, dass er ein Visual Designer ist oder war. auch hier, wie machst du einen Schal, eine Stola, die 7 Farben enthält und trotzdem gut ausschaut? Ja, du machst es sehr subtil und das haben sie, finde ich, ganz gut gemacht. Also es ist da für Leute, die das Buch kennen und darauf geachtet haben, die haben hier was zu sehen, aber es fällt offensichtlich nicht genug auf oder es lenkt nicht genug ab. Ja. Gut, aber jetzt haben wir dieses bereits vorweggenommene, diese vorweggenommene Urteilsverkündung über den False Dragon. Er wird vorgeführt in Ketten, wobei die Emmeline dann gleich mal sagt, nehmt ihm die Ketten ab, er ist bereits gedämpft, gegentelt, der ist keine Gefahr mehr. Und redet dann mit ihm so ein bisschen und er ist da super gemein und betont, ja, dass er nicht hier eine Grüne umgebracht hat. Und die Emmeline ist ja voll dumm, weiß ja jeder.
Natsch, natsch, wink, wink, bring mich doch einfach mal um, dann auch bitte. Unterstellt, war das ein Selbstmordversuch von ihm?
Ja, würde ich schon meinen.
Oder war er halt einfach wirklich grumpy und bitchy?
Na, weil sobald sie sagt, auch wenn das vielleicht andere außerhalb dieses Turms, dieser Insel behaupten, ich bin nicht so leicht zum Verarschen. Du wirst jetzt hier studiert, du wirst jetzt dein Leben einfach ohne die Macht fristen, ohne die One Power fristen, bis du stirbst und verrückt wirst und oder verrückt wirst. Und dann fällt alles von ihm ab, habe ich so das Gefühl. Und er sagt, na bitte, bring mich um und ist dann recht wörtlich und sagt, bitte, kill me. Ja. Also ich glaube, das war nur ein Versuch, sie zu provozieren, dass sie ihn hier erlöst von seinen Leiden. Ja.
Okay. Ja, mir war bis dahin eigentlich auch nicht so richtig klar, was jetzt die Swan so, also die Emmeline, so unglaublich dran stört, dass sie ihn schon gechantelt haben. Aber unter anderem verrät uns da halt auch wieder das X-Ray-Wissen, dass es natürlich einfach gegen die Regeln ist. Ich glaube, sie sagt es auch.
Ja,
also sie sagt es, ja, übertragen wir es auf unsere Welt. Er hat einfach nicht das Fair Trial gehabt, das er eigentlich haben hätte müssen.
Genau.
Und keine Ahnung, ihm wurde das Recht auf Trial by Combat verwehrt, quasi. Also so sie haben einfach Recht walten lassen, sie haben einfach das Recht in die eigene Hand genommen, das hätten sie nicht machen dürfen, sondern er hätte da vor dem ganzen Rat gezüchtigt werden müssen und analysiert und keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, ob er da die Chance gehabt hätte, sich rauszureden.
Ja, oder halt nicht.
Das Ergebnis noch
drei umzubringen.
Man weiß es nicht, aber Regeln sind Regeln und die Emmeline betont, die sind nicht umsonst da und die müssen auch eingehalten werden, selbst wenn es Aes Sedai Leben kosten würde, ja, weil die, hier haben wir was Interessantes, die Machtdynamiken. Wir wissen ja, wurde uns ja auch schon in der letzten Folge sehr, ja, wenig subtil erzählt, hier haben wir Politics im Tower, ja. Jeder verfolgt sein eigenes Ziel, die Archers an sich, aber jede einzelne Aes Sedai auch nochmal und Liandrin versucht, sehr intrigant aufzutreten, ist aber ein bisschen wenig subtil auch, muss man auch dazu sagen.
Ich finde ehrlicherweise, dass das überhaupt nicht intrigant war, sondern echt plump. Das war so richtig, Mami, schau, die hat was Gemeines gemacht, die ist schuld, ich bin nicht schuld. Also ich habe es eigentlich ziemlich lächerlich gefunden. Ich habe sie bisher als durchtrieben und also stark im Sinn von, sie weiß, ich glaube, sie erreicht ihre Ziele wahrgenommen, aber das war richtig kindisch und lächerlich, finde ich. Ja. Also da war sie echt schwach.
Ja. Vielleicht hat sie ein höheres Bild von sich selbst. Die Roten sind halt auch einfach nicht so intrigant wie die Blauen zum Beispiel. Ja. Ist ja auch etwas, was sie der Moraine schon unterstellt hat, die Liandrin, dass sie halt subtiler ist. Beziehungsweise, ja. Aber jedenfalls, in dem Fall sagen sogar Alana und Moraine, ja, die Liandrin hat recht, wenn sie den nicht umgebracht hätte, gechantelt hätte, dann wären die Schwestern gestorben, ja. Wären alle gestorben und die Emmeline sieht, sagt halt, ja, dann wäre es halt so gewesen, aber dann wären zumindest die Regeln eingehalten worden. Ne?
Ja,
die sind wichtiger als Leben von Aes Sedai. Ja.
Ja, was ich schön gefunden habe, sie sagt, our laws protect our people from us. Das war eigentlich ein schöner Satz.
Mhm.
Dass eben genau das nicht passiert, dass die Aes Sedai mit ihrer Macht herumgehen und diese missbrauchen und, keine Ahnung, Göttinnen werden wie Galadriel in ihrem Machtrausch in Herr der Ringe 1.
Ja.
Düster und schön oder wie sie sagt.
Genau.
Naja, auf jeden Fall wird halt klar, warum es nicht in Ordnung war, den zu gentlen. Und dann wird die Liandrin eben gemein und sagt, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum du da jetzt so gemein zu uns bist. In Wirklichkeit, das wahre Verbrechen ist ja, dass die Moiraine da eine super starke Powerfrau mit hat und niemandem gesagt hat, dass die eine super starke Powerfrau ist. Und dann sagt die Moiraine, ja, ich hab's halt auch nicht gewusst, gescheißen herrst. Mhm. Und dann kommt jetzt wieder der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Sie soll sagen, was sie die letzten 20 Jahre gemacht hat. Oder warum sie auszieht und sie sagt, sie kann es nicht.
Ja.
Und dann fragt halt die Emmeline, kannst du nicht oder sollst oder willst du nicht?
Ja.
Und sie sagt, sie kann nicht. Und erstens verstehe ich es nicht aus der Dynamik, die die weitere Folge ergibt, nämlich die Beziehung der beiden. Also warum die Emily da sie nicht irgendwie anders vorführt. Also mir ist schon klar, dass sie irgendwie verstecken muss, dass die beiden da eine Beziehung haben und auch ihr eigenes Spiel spielen. Aber sie hätte sie halt irgendwie auch vorführen können, ohne dass die jetzt in die Situation kommt, die Maureen. Variante 1. Kann natürlich auch sein, dass das sowieso geplant war, um sie dann verweisen zu können, weil das ja die Maureen auch irgendwo will. Also dass das quasi schon part of the show war. Und die andere Sache ist, also wenn es nicht part of the show war, warum hat die Maureen nicht einfach irgendwas erzählt? Ich meine, wir wissen, sie kann nicht lügen, aber sie kann die Wahrheit ausschmücken. Sie kann sagen, sie hat halt, keine Ahnung, den Dragon gesucht. Warum sagt sie das nicht? Das haben ja die anderen offensichtlich auch gemacht.
Ja.
Also die Roten.
Also was ich verneinen kann, ist, es ist nicht part of the show im Sinne von, dass Exil sowieso das Ziel war. Das Exil ist ja nur ein Plan B, weil ja die Maureen, ihr Chefin, ihr sagt, du musst jetzt im Tower bleiben. Ja. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber an der Stelle, so richtig eine Antwort kann ich dir auch nicht geben, warum da jetzt die Aes Sedai so drauf rumdrückt. Aber ich glaube, sie müssen einfach das Gesicht wahren in dem Sinne, dass die... Und das ist halt das Gemeine von der Liandrin. Sie sagt halt ja, bist du mit den Blauen weniger hart, weil du selber mal eine Blaue warst. Ja. Was ich persönlich fast ein bisschen arg finde, dass das in der Serie so einfach stehen lassen wird, ja, dass die Liandrin hier nicht gröber zurechtgewiesen wird. Weil es ist, mir kommt vor, es ist so ein bisschen, wenn du zum Richter sagst, hey Richter, du bist ja parteiisch oder sowas, ja.
Wo der dann oder sagt, wenn du zum Bundespräsidenten sagst, ja, nicht mein Präsident.
Jedenfalls, Liandrin macht es insofern ganz clever, dass sie zumindest hier den Blitz ableitet, nämlich auf die Maureen, und die Emmeline dazu zwingt, da jetzt hart mit der Maureen ins Gericht zu gehen. So,
ja, und glaub, natürlich ich will auch vor der Zeugenschaft, also vor allen Archers, die zuschauen.
Ja, genau, und vor den Chefs und allen, ja. Und deswegen muss jetzt hier, glaube ich, die Emmeline ein bisschen härter sein, als sie das gern möchte, um hier das Gesicht zu wahren, dass sie nicht vor, also keine Favorites hat. Warum sie da jetzt genauso wenig der Maureen quasi ein Schlupfloch lässt, wo die Maureen rein nicht lügen kann, weiß ich jetzt auch nicht, und warum Maureen hier auch drauf besteht, dass sie nichts sagen kann. Aber vielleicht müssen sie einfach dieses Geheimnis wirklich so bewahren und vielleicht suggeriert das auch den anderen Archers irgendwas, dass sie hier irgendwas weiß, was sie nicht mal der Emmeline sagen will, ja. Kann ich da jetzt auch nicht wirklich beantworten. Ja. Aber wir wissen, es ist auf jeden Fall Show im Sinne von niemand darf wissen, dass die beiden eigentlich unter einer Decke stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube zumindest, das hat funktioniert, weil keiner weiß es. Ja. Die Liandrin glaubt ja immer, oder hat ja vorher geglaubt, und die Alana hat vorher geglaubt, so, oh fuck, die Emmeline, die ist Hass auf dir. Im Sinne von, die hat dich auf dem Kieker. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das sollen sie auch weiterhin glauben, ja, dass die beiden Antagonisten sind, ja, und es war ja echt so ein bisschen Gefahr, vielleicht macht hier an der Stelle die Serie auch was anders als das Buch, vielleicht sind die beiden tatsächlich Antagonisten in dieser Variante des Wheel of Time, ja.
Man weiß aber es nicht. Aber offenbar nicht, oder?
Offenbar nicht, genau. Ich schaue gerade, was da noch kommt, bevor wir jetzt zurück. Naja, ich glaube, wir kommen ja später dazu. Also in dem Sinne haben wir jetzt dieses, unter Anführungszeichen, die drei werden halt, also die Liandrin wird auch bestraft am nächsten Tag, das steht ja noch bevor, und dadurch, dass die Maureen hier nicht sagen will, was sie getan hat, muss die Emmeline sich halt auch was überlegen und sagt auch, ja, morgen wirst du auch bestraft, ja. Und sie muss hier mal am Boden knien vor der Emmeline, ja. Und hier sich mehr oder weniger entschuldigen oder Buße tun, so rein zeremoniell sich
war
in den Staub werfen.
Auf den Boden knien Macht? Also Power, One?
Nein, das war Ritual.
Weil es war irgendwie so inszeniert mit so einem leichten Kameraschwenk, der halt so mit der Bewegung mitgeht, dass ich mir einfach nicht sicher war, hat sie sich erst einfach dramatisch auf die Knie fallen lassen oder ist sie halt force gepusht?
Ich würde sagen, sie hat sich dramatisch auf die Knie fallen lassen, weil sonst hätte man wahrscheinlich in der Situation die weißen Fäden gesehen. Ja.
Ja.
Und ich frage mich gerade, ob das theoretisch erlaubt wäre zwischen Aes Sedai, aber da weiß ich jetzt nicht, da habe ich jetzt die Free Oaks nicht genau vor mir.
Das ist ja nur zur Selbstverteidigung.
Eben. Ich meine, sie würde ja nicht verletzen, ja, sie würde es ja nur, aber ich mein, okay.
Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, dass es einfach in dem Turm sehr, sehr hierarchisch zugeht. Also, ja. Weil ich meine, vor jemandem knien ist halt einfach eine sehr hierarchische Pose.
Ja.
Auch das Ringküssen.
Ja.
Da ist schon ganz klar, wer oben ist und wer ja. unten ist.
Was auch interessant war, die Liandrin erzählt so, dass die Nynaeve so mächtig ist. Mächtiger sogar als die Emmeline Seed und also. Und das ist auch ein bisschen ein Unterschied zum Buch. Also ja, wie sehr du channeln kannst, ist sehr wichtig. Aber es ist nicht so automatisch und ich weiß noch nicht, ob das die Serie anders macht. Es wird hier suggeriert, dass halt die Emmeline vielleicht die mächtigste in dem Turm ist. Das weiß ich jetzt nicht.
Das wollte ich gerade fragen, weil wir haben ja auch in der letzten Folge, glaube ich, die Situation gehabt, dass es irgendwie darum geht, wer die Nachfolgerin wird. Und die Marine sagt, nein, sie hat überhaupt keinen Bock drauf.
Ja.
Und das würde ja dann implizieren, dass die Marine auch eine der allerstärksten und coolsten ist. Und da wollte ich dich eh auch fragen. Ich bin eigentlich ein bisschen davon ausgegangen, dass die einen von den Seeds in der Hall hat. Aber hat sie ja nicht. Da sitzen hat zwei nicht, andere nein. Blaue.
Ja, genau. Na, hat sie nicht. Also, es ist so, du kannst, es gibt so ein Kompendium vom Jordan selbst, glaube ich, sogar verfasst. Und es gibt quasi wie auf Quartettkarten, kannst du die Stärke von Channelern nachlesen, wenn du willst, ja.
Okay.
Ich würde dir nicht empfehlen, dass du in die Wikis gehst, weil dann siehst du Sachen, die du nicht sehen willst. Aber dort steht, der und der und also die und die Channelerin ist so mächtig wie die und die und die hat Rang sowieso und also so eine Metrik, wie sehr die channeln können, ja.
Mhm.
Und das ist quasi schwarz auf weiß und relativ strikt. Ich glaube nicht, dass die Serie so machen wird. Es wird halt auch wahrscheinlich ein bisschen, um es wahrscheinlich leichter verständlich zu machen, ist die halt die mächtigste. Und es gibt halt die eine Macht, wie es Channel geht. Und dann gibt es halt noch politische Macht. Haben wir auch schon gehört, dass die Liandrin ja offensichtlich politische Macht gewinnt. Und deswegen so ein bisschen, glaube ich, eine Gefahr darstellt für die Moraine. Mhm. Aber schauen wir mal, was uns da die Serie noch zeigen wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist auch wiederum anders als im Buch, dass hier recht arg emotionalisiert wird. Mir fällt jetzt das Wort nicht ein im Deutsch. Also dieses und die Liandrin ist ja fast, wie du sagst, so ein bisschen batzig wie ein Kind und grantig und schaut sich um und stampft auf. Ja. Sowas würden Aes Sedai im Buch nie machen. Da geht es extrem viel darum, dass sich niemand irgendwas anmerken lässt. Ja. Wenn da jemand eine Augenbraue im Zorn hebt, dann ist das schon so, wow, jetzt geht's gleich ab. Ja. Okay. Ist in der Serie offensichtlich anders, weil ich glaube, du kannst nicht sagen, liebe Schauspieler, euer heutiges Schauspielziel ist, dass ihr keine Emotionen zeigt. Ja,
ja, vor allem die Leute würden halt schlicht steifes und starres Acting vorwerfen.
Ich glaube auch, ja.
Und du musst bei Serien sowieso oder generell beim Film drehen sowieso immer overacten, damit die Emotionen, die in der echten Welt einfach klar sichtbar sind, dass die auf der Kamera halt auch rüberkommen. Müssen die Schauspieler eh immer schon ein bisschen auf 11 drehen. Und natürlich vielleicht im Idealfall nicht Nicolas Cage-mäßig, sondern ein bisschen subtiler.
Je nachdem, was du machen willst. Ja.
Aber trotzdem, also dass du auf der Kamera, also dass du vor dem Fernseher oder vor dem Beamer, wo auch immer, Acting wirklich, Emotionen wirklich siehst, selbst wenn sie subtil sind, dann sind die trotzdem vom Schauspiel her schon stärker, als sie in der echten Welt wären. Weil es halt sonst einfach auf der Kamera nicht ankommt. Und ich glaube, dass das einfach ein starker Kritikpunkt an der Serie wäre. Die sind alle hölzern und steif.
Wahrscheinlich, ja.
Und
dann würden halt die Buchleser sagen, ja, nein, das gehört so. Und dann denken sie, ja, und ist mir doch wurscht, ob das so gehört. Und ja, das schaut ja, einfach scheiße aus.
Das ist halt
aus,
auch das Problem, über das wir auch schon geredet haben. Du kannst halt nicht nur an die Buchleser denken, ja, sondern du musst halt ein breiteres Publikum anstreben.
Ja. Na, und ich glaube, auch Buchleser verstehen das auch, ja. Aber bevor wir da jetzt noch weiter uns aufhängen, schauen wir weiter, weil nach diesem Trial sehen wir dann noch so ein kleines Mean Girls am Gang. In der Highschool treffen sich die Roten und die Blauen und die Grünen und beefen sich an und drohen sich so. Aber ja, etwas eigenartig. Aber die Liandrin glaubt offensichtlich, dass Moraine hier mit stärkeren Strafen davonkommt als sie. Was ich aber auch ein bisschen komisch finde. Wir wissen jetzt noch nicht ganz, was der Liandrin jetzt an Strafe droht. Weil immerhin sagt die Emmeline Seed auch, Liandrin, du warst eindeutig hier die Befehlsgeberin. die Verantwortliche. Schauen wir mal, was also wir haben jetzt in der Folge nicht erfahren, was Leandrins Strafe sein wird, aber werden wir vielleicht im Nachhinein noch erfahren, keine Ahnung.
Naja, reden wir vielleicht ganz am Schluss was, weil ich habe da so eine Ahnung über das X-Ray-Ding. Es könnte, kann sich natürlich auch als falsch erweisen, aber im X-Ray steht ein bisschen was über die Strafen drin. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Leandre dann halt eine von diesen X-Ray-Strafen abbekommt.
Ja, ist aber für mich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen zu weit, wenn das X-Ray jetzt wirklich hier vorwegnimmt, würde ich
es ja, nein, es steht zum Schluss drin. Drüber, ja. Es stehen einfach 4-5 Bestrafungsvarianten drin in verschiedenen Härtegraden.
Okay.
Es steht, wenn ich es richtig verstanden habe, steht auch, also ist das, was da Marine passiert, nicht die schlimmste Form der Bestrafung, sondern für Machtmissbrauch gibt es halt andere Strafen. Und okay, können wir gerne nachher im Postmeter-Bereich
genau
drüber reden.
Machen wir das.
Aber ja.
An der Stelle ist ja noch vielleicht gesagt, nein, ich sag's nicht, weil wir wissen nicht, ob es in der Serie auch so ist. Ich streiche das aus dem Protokoll. So, wir machen einen Schauplatzwechsel. Wir sehen, dass Moraine offensichtlich Lan dem Matt und den Rand nachspionieren hat lassen. Moraine hat Lan die beiden ausspionieren lassen.
Oder finden lassen.
Finden
oder
lassen. Sie hat ja gesagt, sie weiß, dass wenn die in die Stadt kommen, offensichtlich wusste sie es wirklich. Hat dann gleich den Lan drauf angesetzt und der gibt dann der Moraine wiederum Bescheid, sobald Nynaeve und Loial aus dem Gasthaus gerade abgehaut sind. Gehen sie rein. Matt glaubt, Nynaeve ist schon wieder zurück. Dreht sich um. Wow, Moraine, und ich fand es dann so süß, wie er versucht, den Matt zu verteidigen und sagt, also er glaubt ja, Moraine kommt jetzt und wird dann auch genteln, weil er ist, der Rand ist ja der Meinung gewesen, hat ihm ja der Tom so ein bisschen suggeriert, dass Matt vielleicht zum Channel anfängt und deswegen jetzt verrückt wird, hat dann die Situation offensichtlich verkannt. Moraine lässt sich nicht so leicht täuschen. An der Stelle fand ich es auch super lieb, wie der Lane auf den Rand zugeht, der hat ein Schwert gezogen, aber der Land lässt sein Schwert einfach noch in der Scheide.
Und zwar den ganzen Kampf über. Aber ich habe ehrlicherweise genau gewusst, dass das passieren wird. Also es war irgendwie sehr vorhersehbar, dass jetzt der sehr coole Krieger-Warder-Dude kommt und dem Schafbauern halt einfach das Schwert aus der Hand schlägt und ihm dann sehr schön Jiu-Jitsu-mäßig die Hand verdreht.
Ja,
trotzdem gehört es ihm, diesem Lümmel.
Genau, aber wir wissen ja eh, Moraine wollte Matt jetzt nichts Böses per se. Wobei, da können wir dann sogar noch drüber reden. Jedenfalls zieht sie das Böse aus ihm raus. Das Böse will dann erst in die Moraine rein.
Ja, vorher attackiert der gute Matt
sie. Stimmt, also Matt attackiert sie mit dem Dolch oder möchte sie attackieren und sie tut ihn dann gleich in Weaves festhalten.
Ja. Und damit wäre dann wohl auch geklärt, was damals in der Stadt passiert ist, nämlich, wir haben ja philosophiert, ist das jetzt ausgelöst worden, weil er den Dagger gefladert hat oder ist es zufällig parallel dazu ausgelöst worden? Und ich finde schon, dass es ein bisschen suggeriert wird, dass es mit dem Stehlen des Dolchs zu tun hat, dass eben dann diese corrupted, was auch immer, schwarze Sauerei loslässt.
Hm.
Und sagt sie ja dann auch klar so, oh mein Gott, du dummer Lümmel, warum hast du den Dagger of Black Magic mitgenommen, der offenbar den Matt korrumpiert hat und sie zieht dann die schwarze Batze aus ihm raus, die dann erstmal an ihrem Mund pickt. Aber Gott sei Dank ist sie so stark, dass sie von ihrem Mund in den Degen zurückbannen kann.
In den Dolch,
ja. Ja, Dolch, sorry.
War das für dich eigentlich überraschend, dass das der Dolch war, der ihn da so korrumpiert hat und nicht sein Channeln?
Es war jetzt nicht ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das stellt alles auf den Kopf. Ich habe sie einfach zur Kenntnis genommen.
Okay.
Und so, okay, passt.
Ja.
Im ersten Moment habe ich mir dann gedacht, okay, dann ist der Matt vielleicht doch nicht so ungut, wie ich jetzt die ganze Zeit gedacht habe, was ich am Ende der Folge wieder zurücknehme.
Ja. Ja, jedenfalls haben wir nachher noch die Szene, wo dann der Rand ganz ehrlich sagt, so danke, dass du ihn geheilt hast. Ich dachte schon, du willst ihn umbringen. Und Moraine sagt einfach nicht, you're welcome. Ja, sie sagt irgendwas, aber sie sagt nicht im Sinne von gern geschenkt oder whatever, ja.
Ja, aber sie sagt, das würde ich für euch alle tun.
Das sagt sie, ja, aber das...
Ich verstehe nicht, warum er so komisch reagiert, warum dann er sagt, ja, warum sagst du nicht einfach you're welcome? Sie sagt, ich würde euch alle retten.
Und sie darf halt nur You're Welcome sagen, wenn sie das auch meint, ja.
Ach so.
Ich glaube, das wollte uns die Serie sagen, ja.
Ah, okay. Aus der Perspektive habe ich sie überhaupt nicht betrachtet.
Ich
habe mir einfach gedacht, sie sagt, ich würde euch alle sofort retten. Und er sagt, du Arschloch, warum sagst du nicht einfach gern geschehen? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber natürlich, ja, wenn sie das You're Welcome nur sagen kann, wenn es auch so gemeint ist und dass sie deshalb irgendwas anderes sagt, okay.
Ich glaube, ich wollte uns die Serie damit sagen, ja. Okay. Also ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen, ich achte jetzt drauf, wann wer was sagt, wer der von diesem, der ein Aes Sedai ist und offensichtlich nicht lügen darf. Aber an der Stelle war ich mir jetzt selber nicht ganz sicher, was uns die Serie jetzt hier sagen will, aber ich glaube, es ist halt schon im Sinne von, sie macht es dann unbedingt nur aus Nächstenliebe. Sagen wir es mal so, ja.
Okay. Ja.
Also nicht, dass sie die nicht mag oder so, das ist ja gar nicht das Ding, aber sie tut's halt, weil sie halt den Drachen finden will. Ne?
Ja.
Oder nicht den Drachen, nicht dem Dark One überlassen möchte.
Ja.
Naja. Und dann kommt auch Nynaeve wieder zurück. Wie fandst du die Gegenüberstellung, Nynaeve, die jetzt auf Moraine trifft und loyal, aber hauptsächlich.
Ja, ich finde Nynaeve die ganze Zeit eigentlich sehr unangenehm. Also die ist einfach immer so auf Konfrontation und auf Beef aus und da ist mein Bedürfnis nach Harmonie einfach immer sehr gestört.
Ja. Aber Moraine, die setzt sie da jetzt eher ziemlich runter. Sie sagt dir so von wegen Wisdom und schluck doch mal deinen Stolz runter und zeig was von deinem Wisdom, was du angeblich bist. Ja. Weil du hättest dann eigentlich gleich zu mir bringen müssen, weil das ist, ja, kannst du dann mit Kräutern heilen quasi, ja.
Ja.
Na gut.
Ja, man sieht halt einfach, es ist vielleicht einfach nicht, also gerade wir als Österreicher haben jetzt eh auch gesehen, dass es nicht die beste Idee ist, einen jungen Tölpel als Wisdom einzusetzen. sieht man da halt erst auch.
Ja, also Nynaeve ist halt einfach, das wissen wir jetzt von ihr, sie ist stolz und sie ist halt auch ein bisschen aufbrausend, beziehungsweise stur, ja. So, die Kombination dieser drei Dinge, glaube ich, so das, was wir von ihr bis jetzt kennen und das passt auch ganz gut zu dem, was wir aus dem Buch kennen.
Als Charakter,
aber sie ist auch extrem loyal.
Genau, als Charakter loyal und herzlich am richtigen Fleck. Aber halt echt auch ein bisschen anstrengend, wenn sie alle immer anpiefen muss.
Nein, nicht alle, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja. So, dann haben wir noch ein kleines Meeting zwischen der sogenannten, also zwischen der Megan und der Moraine. Die Megan ist sozusagen die Chefin von den Blauen oder zumindest eine der drei Chefinnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auch, sofern Buchwissen jetzt hier noch zutrifft, es gibt auch innerhalb des Archers immer eine Chefin, die aber nicht unbedingt öffentlich bekannt ist. Wer das ist. Okay. Ich bin nicht sicher, wie die Serie das hält, aber offensichtlich ist Megan in irgendeiner Form eine Autoritätsfigur für Moraine, weil die sagte, hey, du musst jetzt hier im Tower bleiben und Moraine würde dieses, und damit sage ich, ein Urteil auch annehmen. So wirkt es, ja, ja. Oder zumindest könnte sie sich nicht einfach wieder davon stehlen, weil dann würden die Blauen ihr böse sein. Ja. Aber McGain erzählt ja auch, was halt nicht abgeht in dieser Welt, die wird irgendwie verrückt, ja, weil hier die Grüne und die Blaue, die sich für die Rote einsetzen, das hat ja auch nicht so ganz gepasst. Und sie erzählt dann auch noch von Schiffen, die vor der Westküste verschwinden und Aiel, die diesseits der Spine of the World gesichtet wurden. Spine of the World im Deutschen wurde einfach nur mit diesseits der Berge übersetzt. Also es gibt da so im ich verwechsel Westen und Osten immer. Im Osten gibt es ein Gebirge. Das ist the Spine of the World.
Und also ich finde, Spine of the World klingt halt schon sehr nach Point of Interest. Also so bei Skyrim oder Dragon Age oder so, wären das halt so die Punkte auf der Karte, zu denen man hinläuft, oder?
Ja, es ist halt ein Gebirgszug und Megan erzählt uns davon, dass hier offensichtlich Aielman, den wir ja schon in diesem einen Minendorf gesehen haben, auf dieser Seite der Berge gesichtet wurden. Außerdem hat eine Aes Sedai eine gewisse Fähre versenkt. Die Blauen haben ja dann ein bisschen Geld nachgeschickt, anscheinend, was ich sehr nett fand.
Wem? Dem Jungen?
Ja, wahrscheinlich an dem Jungen, ja. An die Familie.
Na, gut zu wissen, dass der Sohn überlebt hat, der da in die Horde Trollocks nach Hause kommt.
Ja. Na ja, gut. Und sie sagt eben der Moraine, aber das haben wir schon erwähnt, sie muss jetzt da bleiben, weil die Megan, die geht jetzt in den Westen, schaut sich das an, was hier mit den Schiffen passiert und die Moraine soll sich jetzt mal...
Entschuldigung, wait a
ja,
minute.
Ja.
Da hat es keine Zeugen gegeben. Wer weiß denn, dass das die blauen Aes Sedai versenkt haben? Der Sohn kann es nicht gewesen sein. Der kommt, okay, die Fähre ist weg. Er sieht aber auch 10 Milliarden Trollocks. Also wäre der logische Schluss, die Trollocks haben die Fähre versenkt.
Das ist ein guter Punkt, Joey. Ich kann dir jetzt leider keine Antwort geben. Nicht unbedingt aus Schauermalgründen, sondern einfach, weil du eigentlich recht hast, ja. Wir könnten jetzt sagen, so wie es Moraine sieht, oh, dein Netzwerk ist gut, ja. Sie hat offensichtlich irgendwo versteckt einen Zeugen gehabt oder so.
Ja, gut, aber wer auch immer, also ich wüsste nicht, warum man da jetzt, ja, finde ich jetzt nicht sehr plausibel, aber es zeigt uns natürlich jetzt in der Folge, okay, die andere hat ein tolles Netzwerk und offenbar wie bei Saruman, Sauron, oder Gandalf, dass Schmetterlinge und Adler mitpfeifen und trillern und verraten, was los ist. Ah ja, okay. Ist mir jetzt gerade einfach aufgefallen, dass ich mir eigentlich gedacht habe, wer genau soll denn das anklagen, wer genau soll denn da jetzt die Aes Sedai... Ich meine, es kann natürlich sein, dass sie dann in ein Dorf kommen oder so und irgendwer dort dann den Schluss zieht, okay, da kommt jetzt eine Aes Sedai mit 5 Leuten daher und die Fähre gibt's nimmer. Sie muss die letzte gewesen sein, die da überstellt ist. Ja.
Vielleicht wurde auch die Fähre und die Leiche irgendwo angeschwemmt und keine Ahnung. Es könnte gut sein, dass es hier ein bisschen eine Logiklücke gibt oder
Nein, ich finde dein Argument gerade gut. Okay, die Fähre ist dann im Strudel, in dem bodenlosen Strudel versunken, ist offenbar irgendwo wieder aufgespült worden und der Tote ist drauf ertrunken und man sieht keine Trollock-Spuren, man sieht keine Bissspuren und keine Kratzer und kein Blut und so weiter. Okay, gehen wir davon aus, dass es einen sehr, sehr klugen Sherlock in der Welt gibt.
Der gehört zum Netzwerk. Der das Ganze
aufgeklärt hat.
Das Ding ist, nur weil es die Blauen wissen, heißt das nicht, dass es irgendjemand außer den Blauen weiß. Ja, das könnte
aber
auch super
geheimes Geheimnis sein. Wenn es nur die Blauen wissen, sonst niemand, müsste ich auch kein Geld schicken.
Ja, naja, ja. True. Was in der Szene noch interessant ist, am Abschluss fällt ihr so ein Zweigerl aus den Handtüchern und ich weiß jetzt nimmer, ob das war, was ich wissen müsste, was es bedeutet. In der Serie wiederum, ähnlich wie das Bild von der Moraine in der letzten Folge, suggeriert uns die Serie, dass es irgendwie wichtig ist, weil auch dann die Megan sowas sagt wie, hey, noch mehr Geheimnisse oder irgendwie sowas.
Genau, ja.
Aber ich weiß nicht, was... Also,
ich es assoziiert habe, man sieht kurz vorher die Nynaeve mit so einem Körbchen voller Kräuter irgendwo, ich glaube, zum Matt gehen oder so. Oder vom Matt weggehen. Mhm. So wie ich es verstanden habe, waren das Kräuter, die sie von der Nynaeve irgendwie mitgebracht hat oder so. Mhm. Und die anderen scheinen ja noch nicht zu wissen, dass sie da die Nynaeve im Tower versteckt hat. So habe ich es verstanden, aber... Ja.
Könnte eine gute Interpretation sein, ja. Genau, ich wollte darauf hinweisen und ich wollte darauf hinweisen, dass ich es leider nicht weiß, was es heißt. Also,
aber ja, es war schon wieder zu lang und zu auffällig.
Ja. So, das war übrigens in einem Badehaus, haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet, dass hier ein Meeting im Badehaus war.
Ja, ich finde Meetings in Badehäusern immer gut, weil sie natürlich elektronische Abhörgeräte und Wanzen zerstören. Nur bisher gibt es in der Welt keine elektronischen Abhörgeräte und Wanzen. Deswegen weiß ich nicht, warum man so einen konspirativen Dialog im Badehaus führen muss.
Mich hat es auch interessiert an Eastern Promises oder so, wo sich irgendwelche Mafia-Dudes im Badehaus treffen. Aber okay.
Oder bei Witcher 3. Da gibt es auch so ein Badehaus-Quest, oder?
Ja, ich glaube, da war was. Dann sehen wir jetzt wieder Egwene und Perrin, die aber auch nicht viel zu tun bekommen, außer dass er auf dem Bett rumliegt und halt geschwächt ist. Aber wir erfahren, dass die Gelben ihn heilen, den Perrin. Und dass die Egwene eben die Ringe mitgebracht hat. Und Egwene erzählt auch der Moraine recht freimütig, hey, der hat was mit Wölfen irgendwie, die haben ihn also nicht angegriffen und er wusste was über die Wölfe, keine Ahnung. Und die Moraine warnt sie, dass sie das niemandem erzählen sollte.
Ja, Werwolf-Theorie.
Und es streut halt auch noch mehr Zweifel, wer jetzt wirklich der Dragon ist für die Moraine an der Stelle, ja.
Ja, also weil sie auch sagt, man weiß nicht, mit welchen Superpowers der wiedergeboren wird und offenbar könnte Wölfe kontrollieren und mit Wolfsaugen funkeln eine von den Dragon-Superpowers sein. Ich find's sehr cool, weil bisher ist wirklich sehr alle einfach mal gezeigt wurden, stark mit Special-Fähigkeiten und einfach wirklich komplett offen ist, wer der Dragon ist. Ist es die Nynaeve mit ihrem Super Heal, mit ihrem Deus Ex Healing? ist es der Perrin Wolverine? Ist es am wenigsten eigentlich fast die Egwene? Die kann bis jetzt nur so ein bisschen brutzeln. Die ist noch nicht sonderlich spektakulär. Und der Rand, der uns in den ersten zwei Folgen so ein bisschen als Protagonist vorgestellt worden ist. Also ich habe den wirklich einfach für den Hauptjugendlichen gehalten. Mhm. Der ist bis jetzt eigentlich, oder jetzt ist er ziemlich bedeutungslos eigentlich, oder? Also der hat weder cool gemagickt, noch ist er irgendwie ein starker Kämpfer oder was. Der ist bis jetzt eigentlich auch hauptsächlich lästig in den letzten 2-3 Folgen gewesen.
Ich glaube, das Überraschendste, was er mal gemacht hat, ist, dass er eine Tür eingerannt hat, die eigentlich
sehr stabil sein sollte. Ja, stimmt. Die unzerbrechbare Tür hat er eintreten. Stimmt, ja.
Aber sonst müsste es jetzt auch nicht,
ja. Ja, auf jeden Fall ist er, so wie es jetzt inszeniert wird, ist er jetzt nimmer so der Hauptcharakter, wie ich es am Anfang gedacht habe. Also am Anfang habe ich wirklich gedacht, er ist quasi Frodo, unsere Hauptfigur, die die Welt retten wird. Von der Inszenierung her finde ich das jetzt nimmer. Mhm.
Sage ich natürlich jetzt nichts dazu, eh klar. Auch wiederum aus dem Grund, dass es ja in der Serie auch anders sein könnte.
Ja, und vor allem, weil es halt auch später, ich greife das jetzt ein bisschen vorweg, ja auch die Theorie aufgeworfen wird, dass tatsächlich der Dragon sich gesplittert hat.
Ja.
Wo ich sehr stolz bin, weil ich das ja auch schon vorher prophezeit habe.
Ja.
Power Rangers. Ja, mal schauen. Und yes. Wenn es natürlich Power Rangers sind, dann kann es natürlich auch sein, dass das Rand und alle natürlich ihre Funktion erfüllen werden.
Mhm.
Mhm. Als Dragon.
Durchaus. Jetzt kommen wir noch zu einer Szene, die sehr interessant war, weil es etwas ist, was im Buch suggeriert wird, aber nie so drinsteht. Nämlich die Liebesszene zwischen Swan und Moraine.
Wird es im Buch nicht?
Nein. Also ja, sie sind befreundet und sie sind unter einer Decke. Und es wird, also grundsätzlich ist es so, dass Sexszenen im Buch, wenn überhaupt, sehr blumig beschrieben werden, ja. Also alles andere als explizit. Und es ist generell auch so, dass es gibt so Begriffe wie Pillow Friends, ja, dass manche Aes Sedai einen Pillow Friend haben, unter anderen Aes Sedai. Kann man sich jetzt davon ableiten, was man will, ja.
Also ist das Pillow Friend der Euphemismus für Fuckboy, oder wie?
Girl halt, ja, aber ja. Also es geht um Pillow Friends innerhalb der Aes Sedai.
Okay.
Nicht unbedingt also jetzt um Border. Okay. Das ist...
Weil das ist ja auch schon relativ obvious dargestellt worden.
Ja, in der Serie auf jeden Fall.
Also wir haben nicht gesehen, dass sie jetzt wirklich Geschlechtsverkehr haben, aber wir haben gesehen, die Chefin sagt, auf geht's, wir gehen jetzt ins Bett, Boys, kommt's.
Ja, im Buch ist das wiederum auch so. Es gibt nie eine, ich glaube nicht, ich hoffe, ich erzähle es nicht, Blödsinn. Es gibt nie eine, und dann hatten sie Sex, stand nie drin, aber sie reiste halt mit ihren Worten irgendwo hin und sie zogen sich in ein Zimmer zurück oder sonst irgendwas. Ja, es wurde jetzt auch nicht das Gegenteil behauptet, sagen wir es mal so.
Wie bei Baldur's Gate 2 vor langer, langer Zeit, wo es dann so ein Standbild von einem Zelt gegeben hat mit einem Lagerfeuer. Und das gewusst, Zelt und Lagerfeuer, jetzt geht's ab.
Okay, ja. An der Stelle hören wir auch noch eine neue Mechanik, nämlich die Moraine. Also der Lern kommt zur Moraine gelaufen, weil sie den Bond gemaskt hat. Da wird es leider nicht auf Deutsch umgeschalten, was sie da im Deutschen sagt.
Sie
versteckt sie quasi den Bond oder sie übertüncht die Verbindung zwischen den beiden, sodass der Lan nimmer so sehr merkt, was bei der Moraine abgeht. Ja.
Also der Lan hat quasi keinen Sex mit
genau.
Swan, sondern genau. Nur die.
Er darf die Tür bewachen, dass niemand in ihr Zimmer reingeht, weil währenddessen geht Moraine durch dieses magische Objekt, nennen wir es jetzt mal, geht da ein Portal auf. Und soweit ich es verstanden hätte, geht sie auch nicht zur Swan ins Zimmer, sondern wahrscheinlich so quasi in ihr Kindheitszuhause, oder? Weil
genau,
es ist sehr wild
auch
draußen.
Das ist obviously Fischerdorf, so Holzwände.
Ja.
Habe ich auch so gesehen. Oder sie kann halt irgendwie so in irgendeiner magischen Dimension so einen Raum erzeugen oder so. Weiß ich nicht, ob das Aes Sedai können, ob es sowas gibt, Paralleldimensionen. So ein bisschen bei Witcher 3 wieder kann eine von seinen Spusinnen, eine von den Zauberinnen, nicht die Yennefer, aber eine von den anderen, ich weiß nicht mehr wer, kann so eine Höhle bauen, so eine Magic-Höhle, wo man sich rein teleportiert und dann dort Safe-Space-mäßig.
Hm. Und ich bin auch das Gegenüber von der Wand, wo die Moraine auftaucht, ein ähnliches Bild hängt.
Ja,
es hängt vermutlich
in ihrem Dorf, also in dem Fischerzimmer.
Genau. Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, was mir nicht ganz klar war, ist es quasi eine, esoterisch gesprochen, Astralreise? Also projiziert sie sich da nur hin oder geht sie wirklich durch ein Portal? Aber nachdem es später in der Folge noch ein anderes Portal geben wird, habe ich es dann im Nachhinein schon so verstanden, dass sie da wirklich durchgeht.
Ich würde meinen, es ist der Körper von der Moraine ist jetzt tatsächlich auch hunderte Meilen weit weg, ja.
Also sie ist nicht doppelt, sondern sie ist wirklich dann an diesem anderen Ort. Und aus dem Grund muss ja auch Lian das Zimmer bewachen, weil wenn da wer reinkäme, wäre niemand drin.
Würde ich so meinen,
und ja. Sonst würde sie halt da liegen und er würde sagen, oh, die schlaft gerade.
Ja, die hat zu viel gesoffen, ja. Naja, und jedenfalls auch sehr interessant, wie die Dynamik zwischen den beiden ist, weil nachdem sie sich so begrüßt haben, sagt halt auch die Moraine so, auf die Knie. Und dann der Schwenk ins Lagerfeuer, ins Metaphorische.
Ja, habe ich schön gefunden.
Mhm. Und sie diskutieren halt dann.
Weil es halt wirklich auch zeigt, dass diese Hierarchie, die wir vorher in der Hall gesehen haben, da keine Rolle spielt, beziehungsweise sogar möglicherweise umgedreht ist.
Ja.
Oder halt jetzt nur als quasi so als spielerische Rache umgedreht wird.
Ja.
Du hast mich in der Hall auf die Knie gehen lassen und jetzt geh du runter.
Ja. Genau. Ja. Und danach haben sie dann aber einen für die Geschichte auch noch interessanten Dialog, weil halt die Moraine, und das muss sie selbst glauben, sonst könnte sie das nicht sagen, sie sagt, sie hat den Dragon gefunden. Ja.
Ja.
Sie weiß dann nicht, welcher von den fünf, weil mittlerweile hat sie es auch auf fünf erweitert, in ihrem Zweifel, aber sie hat ihn, da ist sie sich sicher, aber es ist kompliziert, sie kann das nicht erklären. Und sie reden halt dann drüber, dass ja diese 3000 Jahre alten Prophezeiungen, wir haben schon drüber geredet, die halt übersetzt wurden und wieder übersetzt wurden. Hin und her, wer weiß schon, was da noch stimmt, horoskopmäßig. Aber die Swan weist sie dann darauf hin, du warst doch dabei bei der Gitarra ihrer Vision. Also Gitarra ist eine andere Aes Sedai, die offensichtlich eine Vision hat.
Ich und du, also, oder? Die drei waren es. Die Gitarra da, oder?
Genau.
Und wir waren dabei. Eben die Swan und, ja.
Genau, und das ist halt so eine Geschichte, die kommt in dem Prequel-Buch vor, New Spring, wenn ich mich nicht täusche. Und es wird hier erwähnt, deswegen erzähle ich ganz minimal drüber, dass hier eben diese Gitarra eine Vision hatte und die beiden haben gehört, was sie gesagt hat. Ja. Und es ging da um die Geburt des Dragons in dem Moment. Und das ist eben vor 20 Jahren gewesen. Ja.
Mhm.
Und soweit, glaube ich, suggeriert es auch die Serie, haben die beiden einen Bund geschlossen und gesagt, wir müssen den finden. Ja. Offensichtlich ohne die anderen Aes Sedai, weil Moraine sagt dann so, sollen wir die anderen hinzurufen, ja, dass wir Verstärkung haben. Und die Swan sagt dann, wenn wir das machen, dann ist es quasi unser, nicht Todesurteil, sondern sie würden gestillt werden. Also was das Pendant zum Gentlen ist. Ja.
Okay.
Sie würden quasi ihrer Macht beraubt werden in der Stelle. Ja. Wenn sie,
ist nicht sonderlich plausibel, warum, aber also ich habe es halt so interpretiert, weil die anderen das halt politisch missbrauchen würden.
Ich glaube auch, es würde so als Hochverrat gewertet werden und
hat mir übrigens auch wirklich gut gefallen in der Folge, dass man dieses Game of Thrones im Tower ein bisschen mitkriegt.
Mhm. Jupp, und was wir auch erfahren, dass Swan, also eins noch wichtig, das sagt, glaube ich, Swan, dass der Drachen entweder den Dark One besiegen wird oder sich ihm anschließen wird.
Genau,
dass das also die Gefahr ist, ja.
Bei allen Übersetzungen und bei allen Versionen und die Marine sagt ja auch, sie hat in jedem Dorf eine andere Legende über den Dragon gehört.
Ja.
Aber was alle Legenden vereint, ist eben, dass er wird entweder dem Dark One zur Seite stehen oder ihn besiegen, aber er wird definitiv nicht ein großes Taxiunternehmen aufmachen und sich da raushalten. Und ja.
Zuerst wird er Taxis erfinden und dann macht er ein Taxiunternehmen. Ja, und das ist halt so gemein, weil wenn wir jetzt wieder in der Horoskop-Richtung denken, diese Self-Fulfilling Prophecies, ja, oder genau das Gegenteil bewirken. Wenn du jemanden immer sagst, hey, du bist der Dragon, du musst es jetzt machen, vielleicht macht er dann aus trotz genau das Gegenteil, ja.
Ja.
Oder wenn du es ihm nicht sagst, vielleicht weiß er es dann gar nicht und wird vom Dark One verführt und wird joined deswegen dem Dark One. Ist halt echt schwierig, was man da jetzt tun muss, ja.
Ja, also ich meine, wenn wir was gelernt haben aus 12 Monkeys, dann, dass man sein Schicksal halt einfach nicht ändern kann.
Und was Swan dann auch noch erzählt ist, dass sie Träume hat. Von einem Dark One im Eye of the World. Ist Eye of the World, ist das schon vorkommen?
Nein, aber das wäre wieder so ein Point of Interest, so ein Marker auf der Karte.
Genau, das erste Buch heißt The Eye of the World, also das erste Wheel of Time Buch heißt so.
Ich habe mich später gefragt, ob dieses Portal, also dieser halbe Torbogen, also die beiden Pfeiler ohne Bogen.
Ein Waygate wird es genannt, ja.
Ja, also Stargate. ob das vielleicht dieses Eye of the World war, weil man da dann auch so halb schief im Hintergrund den Dragon Mount sieht. Ja, aber es ist nichts in der Serie belegt, meine Interpretation oder meine Vermutung.
Ja, kann man dann nachher noch reden, aber ich glaube, das traue ich mich zu verneinen, ja. Also sie sagt jedenfalls, die Swan sagt, dass der Dark One dort eingesperrt ist und dass er schwach ist, aber dass er stärker wird und dass jetzt eine gute Gelegenheit wäre, vielleicht ihn umzubringen. Also ihn zu zerstören vielmehr. Mhm. Und sie soll auch bitte alle dorthin bringen, weil sie wissen ja jetzt nicht, wer der Dragon ist. Auch wenn das vielleicht bedeuten wird, dass alle sterben aus dem Dragon, ja.
Ja, aber das ist, muss man halt.
Ja, und Moraine fällt es aber deutlich schwerer als Swan. Ich meine, klar, Swan hat kaum Verbindung oder keine Verbindung zu den fünf. Moraine hat mittlerweile ein bisschen Verbindung. Ja.
Ja, gibt's sonst noch was in der Szene? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht, ja. Am nächsten Morgen hat der Lan bereits die Leute irgendwo hergeholt, sagt er. Der Matt sauft schon wieder Ale, weil es ihm so gut geht. Aber Moraine trifft sich erstmal mit dem Loyal.
Loyal.
Genau, den sie zu sich zitiert, der ganz endlike wieder sagt, ja, und wie hastig nicht alle sind und so. Aber dass er mitmacht.
Und sie sagt so, ja, Entschuldigung, das ist irgendwie, so sind wir Menschen halt. Ja. Stressig wie junge Hobbits.
Und Zitat Ende.
Da habe ich mir halt gedacht, okay, sie ladet erst für mich als nicht buchkennenden Zuseher, ladet sie halt erst so einen random dahergelaufenen Ogier ein, dass er sie auf ihre Almighty Quest, die Welt zu retten, begleitet. Ja. Das war für mich ein bisschen random.
Ja. Also sie nennen ihn auch immer Builder, by the way. Also Erbauer oder sowas.
Ja, das haben wir in der letzten Folge schon bei den X-Rays gelesen, dass die Ogier dadurch, dass sie groß und stark sind, viel geholfen haben, die Stadt mitzubilden.
Und sie sind halt so, er ist halt der Einzige, den wir bis jetzt kennengelernt haben. Also auch jetzt nicht alltägliche Ansicht, ja, so ein Ogier. Ja.
Ich bin nach wie vor unglaublich fasziniert von seiner Frisur, von seinem Löckchen.
Durchaus. Er ist, was, glaube ich, im Buch nicht so beschrieben wird, aber ja.
Aber es ist so eine geile Idee, weil es, ich sage jetzt mal, eine wilde Kreatur, ein wildes, magisches Geschöpf, einfach so ein bisschen vermenschlicht, einfach mit dieser geilen Lockenmähne.
Aha. Jupp, und am Weg zum Loyal war noch eins, nämlich sie trifft nochmal auf Leandrin, die glaubt, sie ist clever, indem sie hier suggeriert, dass sie weiß, wer der Matt ist und wer der Rand ist.
Und ich liebe diese Szene. Das hat mir so gut gefallen, weil das einfach so kurz ist und so Einblick in dieses Game of Thrones im Tower einfach liefert.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, auf was Leandrin raus will, aber sie glaubt jedenfalls, sie ist sehr clever, indem sie da erkannt hat, dass die Moraine hier mehrere Leute aus den Two Rivers mitgebracht hat. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt schon uns preisgibt, was für eine Interpretation Leandrin hier hat. Aber Moraine macht jedenfalls kurzen Prozess mit ihr, indem sie sagt, hey, du triffst dich da immer mit einem Mann im North Harbor. Ich glaube nicht, dass du willst, dass deine roten Schwestern wissen, dass du das tust. Also halt besser
weil die Backen. Weil wir ja auch drüber geredet haben, dass die roten Schwestern Männer teilweise hassen.
Ja.
Hat mir unglaublich gut gefallen, die Szene. Einfach, weil man vorher hat die Moraine immer irgendwie so mit ein bisschen genervten oder vielleicht fast traurigen Blick ertragen, wenn sie da angebieft worden ist von der Leandre.
Ja.
Und jetzt ist es einfach so, okay, weißt du was, halt einfach die Goschen. Ja. Lass mich in Ruhe mit deinem kindischen Kass. Und andererseits kann sie es jetzt halt auch machen, weil sie ja weiß, dass sie exiled wird.
Ja.
Nachdem sie ja selbst quasi um diese Strafe gebeten hat.
Stimmt, das wäre noch wichtig gewesen bei der Szene vorher. Voll. Sie machen hier den Plan, hey, mir hat meine Chefin gesagt, ich muss da bleiben, also musst du mich wegschicken, weil deine Autorität ist höher.
Exilen, ja.
Exilen, genau.
Ja, genau, also sie hat jetzt einfach Narrenfreiheit gehabt, um ihr mal so richtig die Meinung zu geigen und ich habe die Szene ziemlich großartig gefunden.
Mhm. Und Leandrin scheint auch tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert geworden zu sein.
Ja.
Ja, und dann begrüßt sie die Egwene in der Hall, sagt ihr, hey, da. Das ist, wo die Aes Sedai hausen. Und ich habe da noch wen für dich. Und dann kommt Nynaeve rein und die beiden haben ein Wiedersehen. Was auch sehr nett ist, weil Egwene glaubte ja, Nynaeve ist tot. Aber ist sie natürlich nicht. Und die beiden freuen sich, einander wiederzusehen. Und dann haben sie eine Audienz bei der Swan Sanche.
Und Nynaeve ist wieder zickig.
Ja, genau. Sie sagt, naja, wir müssen jetzt nur was machen. Die soll ja ein bisschen warten auf uns. Und Moraine sagt, die warten nur auf eine Frau. Und du bist das sicher nicht.
Sie meint sich selber,
ich glaube schon, ja. Aber wenn es ein bisschen komisch... Also, wenn ich Nynaeve wäre, ich würde fragen, auf wen warten sie leicht, ja. Das ist so ein bisschen... Keine Ahnung. Naja. Und die, das fand ich dann auch sehr witzig, Swan begrüßt so die most powerful Channeler in 1000 years, möglicherweise. Sie sagt das, glaube ich, so ein bisschen im möglicherweise Modus und redet dann auch von der Nynaeve, nachdem Egwene schon so sich aufrichtet, mein großer Moment, Nynaeve, und what? Die wusste halt nicht, dass Nynaeve channeln konnte und gechannelt hat und in welchem Umfang sie gechannelt hat. Sie dachte, ja. Sie, was? Habe ja selber gar nicht gewusst, dass ich so mächtig bin. Achso, nein. Es ist Nynaeve, ja.
Und ich dachte, ich könnte nur kleine Flämmchen schießen.
Ja. Jedenfalls rennt die Szene dann, nachdem Nynaeve noch ein bisschen mehr störrischt, wenn das ein Verb ist. Nein, ist es nicht, aber sie ist halt störrisch und ich glaube aber, dass die Emmeline das irgendwie ganz nett findet, dass Nynaeve hier so ihren eigenen Willen hat, oder?
Ja, also, ja, sie toleriert es auf jeden Fall. Ja. Also sie könnte auch super gepisst reagieren und da habe ich mir auch überlegt, natürlich könnte sie jetzt da einen groß auf Autorität machen, aber ich glaube, sie hat in der Situation, weil sie einfach auch älter und mehr Wisdom ist als die Nynaeve, hat sie einfach erkannt, dass sie da erst mit Autorität auch nicht weiterkommt, sondern sie belächelt sie eigentlich mehr. Also, ja, lieb, die Jungen, so sind sie halt, gell?
Ja.
Rasieren sich ein Sidecut und tragen zerrissene Jeans. Muss man halt hinnehmen. Die werden auch irgendwann erwachsen.
Und diese furchtbare Musik, die sie immer horchen.
Ja, diese...
Ja, genau.
Wo war das bei Monkey Island, oder? Die verdammten Belgier und ihre Barockmusik.
Keine Ahnung. Jedenfalls weiß auch die Emmeline, beziehungsweise Swan, wie sie sich ihnen vorstellt, heute dürft ihr mich Swan nennen, weiß auch, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was die beiden denken und wollen, weil das Rad hat sowieso einen eigenen Nichtwillen, das wäre das falsche Wort, aber der Spruch geht ja immer, the wheel wheels. Also sprich, dem Rad ist es egal, was du willst und denkst.
Die Mühlen des Schicksals zermalmen einfach alles.
Genau. Mal
auf dich Rücksicht zu nehmen.
Also the wheel does not care what you want, ja. Im Grunde, ja. Und wiederum, the last battle is coming, sagt sie auch, ja. Also das letzte Gefecht oder wie auch immer man es übersetzen will, ja.
Weißt du, dass ich mich irgendwie so im Hinterkopf immer ein bisschen gefragt habe, ganz am Anfang, also bevor ich zu schauen begonnen habe, wenn alle Leute immer vom Wheel of Time geschwärmt haben, dann habe ich das Wheel immer ein bisschen zu, also nicht metaphorisch gedeutet, sondern tatsächlich als irgendwie so ein magisches Objekt, also dass es dann wirklich irgendwo quasi so ein Wheel gibt. Und mir kommt jetzt gerade, ich glaube, das habe ich einfach von Stephen Kings Dunklen Turm übernommen. Weil bei Stephen Kings Dunklen Turm, da gibt's den Turm halt wirklich einfach. Mhm. Der ganz, ganz grob und entfernt betrachtet eigentlich ähnliche Funktionen, wie das Wheel hat. Aber da ist das halt einfach ein reales Gebäude, das irgendwo zwischen den Dimensionen steht oder zwischen den Welten und halt groß und mächtig ist. Und ja, also irgendwie war für mich immer das Wheel tatsächlich was Plastisches, was Greifbares und nicht nur so die Metapher für die sich immer wiederkehrende, ja, schicksalshafte Welt.
Ja, also das Wheel ist so die grundlegende Metaphysik dieser Welt so ein bisschen, ja. Ja, und dann ist es Zeit für das nicht sehr überraschende Urteil. Auch wenn sämtliche Leute in der Hall of the Tower irgendwie wieder hier Gasp machen, was sehr unbuchmäßig ist. Und das ist jetzt ein bisschen interessant, die Emmeline lässt jetzt Moraine auf den Oath Rod schwören. Und dieser Oath Rod ist, glaube ich, nur da.
Die drei Schwüre geschworen.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, nur da, damit Leute, die das Buch nicht kennen, jetzt den mal kennenlernen oder so.
Ja.
Weil er erfüllt keinen Zweck. Wenn sie von der Moraine verlangt, sag mir, dass du ins Exil gehen wirst und Moraine sagt, ich gehe ins Exil, bis du mich zurückholst, dann darfst du das auch nicht brechen, weil dann sind die drei Schwüre eh schon bindend.
Ach so, stimmt, ja. Sie sagt ja, also was...
Und ich könnte mir nicht erinnern, dass im Buch in der Form der Offroad verwendet wird, dass du ein Urteil so übermittelst. Aber sie lässt sie drauf schwören und sagt irgendwie so im Sinne von, dass Emmeline verbannt dich dort und dahin oder weg von diesem Turm und erst wenn du wieder zurückkommst, erst wenn ich die wieder zurückrufe, darfst du zurückkommen. Und ich verlese jetzt kurz wortwörtlich, was Moraine hier sagt, ja, dann können wir drüber reden. By the light and the hope of my salvation and rebirth, I, Moraine Zedai, do swear and honor to obey Swan Sanche. Nicht Emmeline, sondern Swan Sanche, ja. Daughter of the river, clever as a pike, strong as the tides, was so, reden wir gleich drüber, and never return until she calls me home, or may my creator's face turn from me and darkness consume my soul. Was auch interessant ist, dass hier diese Oder-Klausel ist. Weil eigentlich ist so ein Spruch sowieso unbrechbar, ja. Also ist der zweite Teil eigentlich eine Alternative. Sie kann sich's aussuchen. Entweder sie behält diesen
Spruch bei. Also sie kann ihre Seele verkaufen und zurückkommen.
Ja. Keine Ahnung, ob uns das noch was sagt, weil wie gesagt, das ist nichts, was jetzt so in der Form im Buch, zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern, drin ist, ja.
Was mir jetzt gerade, nicht beim Schauen, sondern jetzt gerade in dem Moment einfällt, ist, angenommen, die Emmeline stirbt, dann ist die Moraine für immer und ewig verbannt. Weil sie hat den Schwur auf die Rückkehr, auf den Widerruf von der Swan geleistet. Mhm. Und wenn Swan sterben sollte, während sie irgendwo gerade im Dragon-Verlies, wo auch immer, rumhängt, dann kann sie eigentlich nie wieder in den Turm zurück. Aber wichtig ist, in die Stadt kann sie schon, oder sie darf nur nicht in den Turm zurück. Nach Tavalon kann sie schon.
Das ist jetzt eine gute Frage. Die Frage ist jetzt, wo jetzt Home ist, gell? Kannst du dich noch erinnern? Was sie.
Sattel.
Ja. Keine Ahnung. Ist echt schwer zu deuten. Also es ist.
Und die andere Frage ist, ob sie ihr cooles Portalbild mitnehmen kann und halt einfach sich trotzdem weiterhin mit Swan treffen kann
im Fischerdorf. Das würde ich verneinen, weil sonst hätte sie es sicher in ihren jahrelangen Reisen auch mitgenommen.
Ja, wer sagt denn, dass sie sich nicht regelmäßig getroffen haben? Wissen wir nicht.
Doch, doch. Sie reden drüber, dass es 2 Jahre her war, seit das letzte Mal, weil die Amalyn schon neue Tattoos hat und es ist so lange aus, es ist schon 2 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal quasi gesehen haben.
Okay.
Also sie dürften sich jetzt wirklich 2 Jahre nicht gesehen haben und davor eben auch nur sporadisch, weil die Moraine immer rumzieht und Dragons sucht.
Ja, man muss ihnen einfach ihre Freiheit lassen, gell?
Aber das hast du gut beobachtet, jo. Also es wäre ein Problem, wenn jetzt die Swan stirbt, weil, und das ist jetzt wiederum das Positivum, sie hat nicht dem Emmeline Seed und dafür
die Treue geschworen,
sondern der Person. Also insofern, schauen wir mal, was da noch kommt. Also wenn jetzt das Emmeline abgesetzt wird oder umgebracht wird, was
rein
das heißt.
Theoretisch,
ja.
Rein theoretisch, finde ich, hätten es einfach, naja, mir fällt gerade ein, wir wissen ja eigentlich auch gar nicht, was passiert, wenn ein Schwur gebrochen wird.
Geht ja nicht, das ist ja gerade. Geht ja eigentlich nicht. Wir können dann, wenn wir beim Waygate sind, nochmal kurz drüber reden. An der Stelle möchte ich noch eins sagen oder dich fragen. Hast du das Gefühl gehabt, dass, oder was glaubst du, haben jetzt die anderen anwesenden Aes Sedai hier gehört? Wahrscheinlich nicht, wie sie die Kosenamen von ihrem Vater aufzählt, oder? Das werden sie nicht gehört haben, oder? Und sie werden auch nicht gesehen haben, dass beide Tränen in den Augen hatten, oder?
Das wollte ich gerade sagen. Also wenn du sagst, dass im Buch eigentlich so ist, dass die total stoisch und steinern sind, dann müsste ihnen das eigentlich sehr wohl aufgefallen sein, so ein kleines Detail, dass die da feuchte Augen haben. Könnte man natürlich sagen, okay, die Mother of All ist natürlich traurig, wenn sie eine ihrer Töchter verbannen muss.
Ja.
So wie es mir beim Otherside-Spielen geht, wenn meine Töchter sterben. Cooles Spiel, by the way. Ja, also so könnte man es interpretieren, dass die anderen halt sagen, oh, sie hat eine Träne in den Augen, weil sie da eine verbannen muss. Sie hätte auch eine Träne in den Augen, wenn sie irgendeine andere verbannen müsste, weil man einfach Tränen in den Augen hat, wenn man wen verbannt. Aber ja. Also das mit Namen habe ich mir halt auch überlegt. Das ist schon eher verdächtig.
Ich vermute halt, das sagt sie dann leise, weil zum Schluss wird sie dann nochmal lauter, um uns zu signalisieren, den Teil hören jetzt alle. Es ist ein bisschen Filmfreiheit, würde ich meinen. So. Keine Ahnung, ja.
Ja, wir sind auf jeden Fall noch bei diesem Verbannungs... Also wir müssen auf jeden Fall halt festhalten, es gibt eine Rückkehrklausel, vorausgesetzt, Swan stirbt nicht. wäre ich so an, hätte ich halt die Maureen irgendwo abgefangen und das gleich rückgängig gemacht. Ja. Im Privaten. Ich hätte halt einfach gesagt, du kannst jederzeit wiederkommen. Ja. Also einfach nur damit der Oath, sie können ihn ja warnen, indem sie so tun, also indem sie einfach nicht zurückkommt. Aber einfach damit diese Rückkehrklausel einfach schon mal gegeben ist, dass sie einfach sagt,
ja,
du, ganz heimlich, weißt du, der Oath ist nichts wert. Ja. Du kannst jederzeit
oder sie
wiederkommen.
Sie schiebt ja so ein Zettel nur zu oder so.
Ja. Ja, hätte ich halt an ihrer Stelle gemacht, vor allem wenn sie meine Geliebte ist, aber.
Ja. Aber ich glaube, was uns halt auch die Szene sagen wollte, ist, es ist halt mehr als nur formell das Urteil ausgesprochen. Es wirkt halt fast so wie eine Hochzeitszeremonie, oder? So, sie schwören einander mehr oder weniger ewige Treue und
ewige Abschied. Bannung.
Ja, und feiern den
Abschied. Ja, und dann hat man natürlich noch diese Szene, wo sie dann in der Mitte steht und sich alle anderen umdrehen. Mhm, also sie wenden sich von ihr ab, was natürlich auch sehr symbolisch ist und, glaube ich, jetzt nicht größere Interpretation verlangt.
Ja.
Und sie geht dann raus und die draußen warten, wartet da draußen Leandre drauf, dass sie auch bestraft wird?
Ich hätte so verstanden, ja, dass sie die Nächste ist, die da jetzt rein muss, ja.
Und die drehen sich dann halt auch nochmal um. Ja. Und
auch Alaina, die eigentlich sowas wie eine Freundin ist.
Ja, und die noch so in ihren Augen sieht man irgendwie so dieses, warum hast du das nur gemacht, du Verrückte?
Ja.
Du wilde Henne, warum lässt du mich hier im Tower allein?
Ja, ein trauriger Abschied.
Ja, also ich habe es nicht traurig inszeniert gefunden.
Na?
Also, und dafür muss man auch sagen, finde ich, kenne ich die Charaktere noch nicht lang genug. Ich finde, das war jetzt doch alles ein bisschen. Genau, wie sie da rausgeht, habe ich mir gedacht, habe ich Parallelen zu Game of Thrones, zu Shame, 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 zum Walk of Shame gezogen. Dieser Shame, 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 Walk of Shame funktioniert halt nur, weil du Cersei 5 oder 6 Staffeln lang schon kennst.
Mhm.
Und also wenn das in der ersten Staffel wäre, dann würdest du halt sagen, okay, Schulterzucken, sie muss halt nackt durch die Welt, da durch die Straßen gehen. Ist halt eine raue Welt.
Mhm.
Aber weil du halt die Motive und so weiter 6 Staffeln lang schon kennst, hat der mehr Stärke, dieser Shame Walk. Und im Prinzip ist das, was da mit Maureen passiert, dasselbe Shame Walk, nur dass du sie halt einfach noch nicht lang genug kennst und die Beziehung zur Chefin, also zu Swan, hast auch gerade erst in der Folge gesehen. Da, finde ich, macht die Serie das teilweise ein bisschen sprunghaft. Also einfach so, du lernst einen Charakter kennen, Steppin, er wird dir eine Folge lang als netter Kerl inszeniert und dann stirbt er.
Mhm.
Du siehst, okay, die hat eine Beziehung und die Beziehung ist in derselben Folge auch wieder vorbei. Also das, was man der letzten Staffel Game of Thrones vorgeworfen hat, dass alles halt so ein bisschen sprunghaft und verdichtet ist, kommt mir da auch vor. Also manche Sachen hätten sich für die Charakterentwicklung vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen können.
Okay.
Das ist jetzt keine große Kritik, aber es würde mich emotional sicher mehr packen, wenn ich jetzt schon 4 Staffeln lang gesehen hätte, wie die regelmäßig miteinander schlafen und sich glücklich in den Armen liegen.
Ja, sicher ein fairer Kritikpunkt, ja. Es ist wirklich, es war jetzt sowohl das Kennenlernen
das Kritik,
als auch der Abschied
aber es,
in einer
es war halt
Folge,
so, okay, sie ist jetzt halt gebannt, sie darf halt jetzt nicht mehr in den Turm rennen. Wir wissen, sie findet den Turm sowieso nicht hier zu Hause.
Ja.
Also who cares?
Na, war, also, das Exil war jetzt sicher für die Moraine nicht das Schlimme, ja. Das,
ja, vor allem, sie hat sie auch gefordert.
Ja, also. Ja. Aber dass sie halt jetzt eben tatsächlich nur eine Folge Zeit hat, mit Swan hier ein Leben zu leben, das ist halt das Traurige. Und wer weiß, ob sie wiederkehrt, weil sie gehen ja davon aus, dass sie da jetzt Richtung Dark One aufbrechen.
Ja, und das hat ja auch geheißen, dass alles, was sich zwischen den Dragon und den Dark One stellt, stirbt.
Ja.
Und das würde auch obviously sie implizieren.
Genau, und deswegen war das, glaube ich, schon, also ich fand es schon eine emotionale Szene, weil es eben ein sehr subtiler, eine subtile andere, ein anderes Ritual war, als das, was wir oberflächlich gesehen haben, ja.
Ja. Ja, das stimmt schon und man hat ja auch die Tränen in den Augen.
Ja.
Und das war auch, finde ich, gut gespielt und überzeugend, nur mich hat es halt emotional nicht so mitgenommen. Also ich als Zuschauer hab nicht die Emotionalität empfunden, die offensichtlich Maureen in der Situation haben müsste.
Mhm.
Und zwar auch nicht, weil sie nicht gut spielt, sondern einfach, weil ich die Figuren dafür noch zu wenig kenne.
Okay. Ja, mir kommt vor, sie rennt auch schon 3 Szenen vorher mit feuchten Augen herum, weil sie schon weiß, was kommen wird, aber gut, ich bin da vielleicht auch einfach vom Buchwissen ein bisschen gebiased, voreingenommen, ja. Ist gut möglich. Jetzt, wo du sagst, du hast voll recht, das ist eine Folge, wir lernen sie kennen, die Swan, und schon ist sie wieder weg, ja. Alles innerhalb von 50 Minuten.
Und ich habe ja auch diese Bonus-Videos gesehen, wo die Swan schon vorkommt.
Okay.
Und halt uns ein bisschen durch die Mythologie beziehungsweise durch den Aufbau des White Towers führt.
Ja.
Aber da wird halt auch nicht erwähnt, dass sie eine Beziehung mit der Marine hat. Was übrigens auch bedeutet, dass die sich offenbar auch sehr vor Spoilern in Acht nehmen.
Okay, gut zu wissen. Jo, es wirkt dann jedenfalls so, als würde sie sofort aus dem Turm rausgehen und auf dem Pferd aufsteigen und wegreiten. Und erst beim Waygate trifft sie dann wieder auf Lan, beziehungsweise den Lawyer. Und daraufhin folgend kommen auch noch die anderen vorbei. Also sprich Egwene und Perrin und Nynaeve und Matt und Rand.
Und alle haben ein großes Umarmen.
Genau, zum Teil sehen sie sich jetzt zum ersten Mal wieder. Also ja. Matt und Rand waren ja jetzt einen Monat lang von Egwene und Perrin und Nynaeve getrennt. Beziehungsweise Perrin und Nynaeve haben sich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber sonst haben sich ein paar Leute haben sich jedenfalls lange nicht mehr gesehen. Unter anderem eben Matt und Egwene. Und da gab es schon so eine Szene, wo sie sich fast geküsst hätten, oder?
Ja, ich war eigentlich enttäuscht, dass sie es nicht getan haben. Also ich habe mir gedacht, die laufen jetzt aufeinander zu und schmusen sich ab und war eigentlich ziemlich so disappointed.
Okay. Du glaubst, sie wird jetzt nicht wisdom, okay. Also kann sie jetzt eh...
Rand, du bist gefriendzoned.
Na gut. Aber wie Moraine sagt, zum sich gegenseitig erklären, was die letzten Monate passiert ist, haben sie dann eh genug Zeit, wenn sie am Weg sind. Aber sie müssen jetzt...
Ein bisschen Bullshit, ehrlicherweise, ist, wenn sie dann einfach irgendwie das Portal zur Hölle aufmacht. In der nächsten Sekunde.
Ja, also es ist nicht die Hölle. Es sind The Ways. Im Deutschen übrigens die kurzen Wege.
Ach so, dieses schwarze Ding ist quasi dieser Hyperraum.
Es ist, wie es der Loyal sagt, ein Weg... alte Wege außerhalb von Raum und Zeit. Also wenn du dort 10 Minuten drin bist, kann es sein, dass ein Jahr vergangen ist. Ach oder du bist so, dort ein Jahr drin, es kann sein, dass 10 Minuten vergangen sind.
Okay. Aber es dient, also sie müssen wirklich gehen, also bis sie auf einer anderen Seite wieder rauskommen.
Genau, und Moraine sagt, es ist der kürzeste Weg zum Eye of the World. Das ist das, was Moraine zusammenfasst, nachdem der Loyal hier wieder ausschweifend erzählen wollte, was nicht die Ways so sind. Aber dafür haben sie jetzt keine Zeit. Ja.
Okay, ich habe mir gedacht, das ist quasi schon so... Star Trek-mäßig einfach die andere Seite. Sie gehen da durch und sind dann, wo auch immer sie hin wollten.
Nein, sie betreten diese Wege und
müssen die Wege auch noch gehen.
Die müssen sie auch noch gehen, genau.
Aber es ist halt so, du gehst halt, keine Ahnung, 2 Tage und legst aber eine Reise von 15 Tagen zurück.
Könnte sein, genau. Und sie sind eben am Weg zum Eye of the World, dem, hier sagt es nochmal die Moraine, dem Gefängnis des Dark Ones, der dort vom letzten Dragon eingesperrt wurde, ja. Unter der Aufwendung sämtlicher Kosten sozusagen. Also es hat fast alles gekostet, ihn dort einzusperren. Ja, und jetzt ist der Punkt, weil du gesagt hast, man könnte ja die Oaths breaken, es geht nicht. Ja. Also die Amon's Feel 5, wie sie für Buchleser heißen, also sprich Nynaeve, Egwene, Perrin, Matt und Rand, gehen halt mit, aber sie wollen halt Antworten haben. Ja.
Ja.
Und Moraine versucht, ihnen zu antworten, aber man merkt, dass sie manchmal, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Worte fehlen. Weil sie die, würde ich so interpretieren, ihre Schwüre daran hindern, dass sie ihnen Unwahrheiten erzählt. Ja? Sie möchte ihnen sagen, ihr werdet eh alle überleben, aber sie kann es nicht.
Achso, ja, das habe ich auch so empfunden, ja. dass sie halt nicht sagt, wie sie es halt besprochen hat mit der Swan, ihr werdet alle sterben, bis auf einen, der wird nur vielleicht sterben.
Genau.
Oder wir werden alle sterben, ja. Also wir haben ja gerade gesagt, sie wahrscheinlich auch. Sondern halt, sie sagt halt,
wir wissen nicht, was passiert.
Also
wird.
Sicher kann man das jetzt nicht sagen.
Ja, genau. Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Ja, aber es ist wichtig, dass sie jetzt angreifen. Ja? Ganz egal, was dann, ja.
Genau, wir müssen angreifen, solange der Typ noch schwach ist.
Genau.
Bisher kann er nämlich nur in all euren Träumen erscheinen und Trollok-Armeen über die Welt schicken, aber es ist nichts verglichen zu dem, was er in 2 Jahren machen kann.
Ja.
Sie öffnet ein Portal, also ein Stargate, das offenbar zu einem dunklen Weg führt, durch so eine Höhle. Und da, die Höhle, in der Höhle sind so sechseckige Felsformationen. die so ein bisschen ausschauen wie Kristalle, aber halt nicht aus Kristall, sondern aus, also so Bergkristalle, aber halt aus Stein, aus dichtem, festen Stein. Mhm. Und hast du in der echten Welt je solche Steinformationen gesehen? Weil
naja, zum Beispiel, es gibt eine Insel vor Irland, glaube ich, oder so.
Die solche, diese sechseckigen Steinformationen.
Ja, die hat. Auch beim, was ist das, achten Teil Star Wars vorkommen oder Ende vom siebten?
Ja. Weil diese sechseckigen Felsformationen, die kommen bei Dragon Age 3 ziemlich prominent mal vor in einer, also da gibt es so eine Höhlenpassage, die halt nur aus diesen sechseckigen Felsformationen besteht. Mhm. Und das hat mich bei Dragon Age 3 so angefuckt, weil ich mir gedacht habe, keine verdammte Höhle schaut so aus. Natürlich kenne ich nicht alle Höhlen und es kann gut sein, dass es Höhlen gibt, die tatsächlich genauso ausschauen. Aber ja, es würde mich echt interessieren, ob es diese Felsformationen gibt.
Ich glaube, ich traue mich sagen, dass die Wege etwas anders ausschauen, als sie im Buch beschrieben sind. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge sehen oder auch nicht, keine Ahnung.
Aber es ist offenbar dunkel in dieser
Travel Dimension. Genau, weil sie sagt gleich mal im Lane, er soll mal die Fackeln anzünden, ja.
Das ist dann mein nächster Punkt, weil ich es irgendwie gerade, glaube ich, falsch in Erinnerung habe. Ist Lan mit ihnen drin? Bleibt nur der Loyal und der. Na, der Loyal ist auch drin.
Alle
oder?
Sind drin, außer Matt, ja.
Außer Matt. Der Matt macht einen feigen Rückzieher.
Genau, also sie sagen noch irgendwie so: Jetzt geht's los und es gibt kein Zurück. The Wheel Weaves as the Wheel Wills. Und los geht's. Und der Matt sagt vorher noch so halb im Scherz: Ja, kann man es doch noch anders überlegen.
Und er überlegt sich's wirklich anders.
Und jetzt bleibt er wirklich draußen.
Und das bringt mich zu meiner letzten Überlegung in dieser Folge. Ich meine, die Folge hört dann ja auch auf, oder?
Ja.
Da kommt nichts
ja,
mehr.
Ja, das ist das Letzte, was wir sehen, ja.
Wir haben jetzt diese Theorie, dass der Dragon halt eine Voldemort-mäßig Horrocrux gesplittete Seele hat und alles ein Teil davon sind. Und damit sie halt Power Rangers uniten können, brauchen sie halt alle fünf. Und der Matt ist jetzt nicht mitgegangen. Und meine Überlegung war, wie gesagt, ich habe dieses schwarze Ding da schon als das Verlies vom Dark One interpretiert, diese Passage. Und ich habe mal gedacht, okay, wir sind bei Folge 5 und jetzt sind sie da schon beim Dark One, was kommt da noch? Und
Folge
meine Interpretation war halt, Folge 6, ja. Meine Interpretation war halt, okay, wahrscheinlich werden sie halt jetzt gegen ihn kämpfen und haushoch verlieren, weil der Matt nicht dabei ist.
Ich sage jetzt natürlich nichts, aber ich glaube, ich kann verraten, dass das nicht. Sie gehen jetzt nicht in das Gefängnis, sondern sie sind jetzt am Weg zum Gefängnis.
Ja,
zum Eye of the World.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Information.
Und
ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob das vielleicht in diesen X-Rays auch gestanden wäre.
Ja, ist ja wurscht. Ich finde die X-Rays, ich würde sie ehrlich gesagt ein bisschen außen vor lassen. Ich finde es ganz interessant für mich zum Lesen, aber
Ich als Nicht-Buchkenner finde sie auch extrem interessant. Ja. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Serie geschaut habe.
Ja.
Und jetzt kurz vorm Podcast aufnehmen nochmal einfach gestartet habe und die X-Rays einfach alle auf einen Dusch durchgelesen habe. Weil ich halt finde, dass sie jetzt nicht wirklich spoilen, aber halt trotzdem einfach die Welt ergänzen. Mhm. Also ich finde das eigentlich ziemlich cool, würde ich mir eigentlich für alle. Aber reden wir da im Nachhinein nochmal ein bisschen drüber.
Bevor wir darüber kommen, vielleicht möchtest du nur kurz sagen, wir haben jetzt 3/4 gesehen. Es folgen noch 2 Episoden. Wie gefällt es dir bis jetzt? Was hat dir besser gefallen? Was hat dir weniger gefallen von den Folgen, wie wir es bis jetzt gesehen haben? Nur in Kürze.
Mir gefällt es bis jetzt eigentlich sehr gut. Wobei ich bei Serien halt schon auch sagen muss, dass ich da meine Meinung manchmal ändere. Und also zum Beispiel Lovecraft Country hat mir beim Schauen, glaube ich, beim Podcasten sehr gut gefallen. Finde ich jetzt im Nachhinein politisch wichtig, aber eigentlich jetzt nicht mehr so, dass ich mir die Haare ausreiße, weil es noch keine zweite Staffel gibt. Ich glaube, dass ich mich da schon auf die zweite Staffel freuen werde. Es ist eine interessante Welt, es ist super inszeniert, es ist schön gemacht. I like, also.
Cool.
Ich würde es bis jetzt noch nicht über Game of Thrones stellen, ist sicher das bis jetzt für mich die größere Fantasy-Serie. Und jetzt nicht nur vom Umfang her, sondern auch, weil es einfach trotzdem Erwachsener daherkommt.
Mhm.
Auch wenn ich den Vergleich eh auch schon wieder unnötig finde, aber na, gefällt mir. Ich bin gern dabei. Ich find's cool. Ich hoffe, es wird weitere Staffeln geben. Gott sei Dank ist es keine Netflix-Serie, die nach einer Staffel gecancelt wird oder nach maximal 2. Also wir haben vielleicht Hoffnung, dass die restlichen 17 Staffeln auch noch kommen. Was sagst du, Mo? Und vor allem, wie gefällt's dir auch verglichen als Buchleser? Bist du nach wie vor furchtbar enttäuscht, weil man die Weaves sieht, oder?
Ich muss sagen, das ist schon was mich ein bisschen stört. Nicht, dass man sie sieht, sondern wie sie dargestellt werden. Das ich fand zum Beispiel, wie sie das Waygate aufgemacht hat, DCG habe ich geil gefunden, ja. Das hat sehr, du hast es mal gesagt, DC macht das, schafft das irgendwie, dass die CG sich haptischer anfühlt, ja, und weniger ja. Avengers-mäßig. Da bin ich voll bei dir, ich finde das auch so. Und die normalen Reeves und wenn alles irgendwie hell leuchtet, das schaut immer so nach, blöd gesagt, nach After Effects aus, ja. Nach Glow drauf und passt schon. Aber ich fand, dass jetzt die Episoden 5 und 6 haben mir extrem gut gefallen irgendwie. Ich weiß nicht ganz warum, ich glaube es ist, weil wir uns jetzt ein bisschen davon verabschieden, dass wir einfach Fantasy-Archetypen beim durch die Welt wandeln und schnetzeln zuschauen. Ja, da war immer, wir gehen von A nach B, schnetzeln Trollocs oder whatever oder bekämpfen das Böse oder laufen vom Bösen davon. Jetzt sind wir in einer Welt oder in einer Stadt, die sehr belebt ist, wo es Intrigen gibt, wo es Politik gibt, wo es alles ein bisschen echter anfühlt und weniger nach Archetypen. Ja.
Und es entfernt sich halt auch von Herr der Ringe, ja. Für mich.
Durchaus.
Also natürlich hast du immer wieder diese Motive, also zum Beispiel erst der Loyal, der halt einfach ein End in Ogier-Form ist. Aber es fühlt sich jetzt sind sie wieder zusammen, jetzt gehen sie woanders hin, es fühlt sich jetzt irgendwie wieder ein bisschen eigenständiger an.
Ja, und insofern, ich bin jetzt gespannt, was jetzt noch die zwei Episoden noch kommt. Im Moment ist alles, es ist ziemlich viel schon ein bisschen auseinandergelaufen im Vergleich zum Buch. Deswegen traue ich mir jetzt gar nicht so sehr sagen, wie viel das anders wird. Vielleicht fügen sie es auch wieder ähnlich zusammen. Aber ich würde jetzt den Matt dazu nehmen, in den Meta-Teil überzugehen und jetzt eben nochmal so sagen, alle, die jetzt an Meta-Wissen weniger Interesse haben, sollten jetzt vielleicht abdrehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Weil bei Matt gibt es ein paar Sachen zu sagen, die nicht nur Buchwissen inkludieren, sondern tatsächlich Real-World-News inkludieren.
Okay.
Also insofern jetzt hier die Warnung und Anführungszeichen.
Ist rausgekommen, warum man immer mitspielt, oder was?
Na, das ist jetzt nicht. Aber ich würde jetzt ab jetzt hier eben über Meta reden. Tatsächlich ist es anscheinend so, und ich habe leider keine harte Quelle dafür gefunden. Ich habe nur Leute gefunden, die sagen, Dragonmount hat das gesagt. Dragonmount ist so eine News-Seite über Wheel of Time News. Und ich habe das aber nirgendwo in schriftlicher Form gefunden, aber sehr viele Leute, die sich darauf beziehen, denen ich das auch glauben würde, also die es vielleicht sogar persönlich von einer Person gehört haben, die bei Dragon Mount ist, dass das die letzte Folge ist, wo wir den Barney Harris sehen, weil er die Produktion verlassen hat. Nach 6 Episoden.
Aha.
Also anscheinend ist er von sich aus und damit zurückgetreten, hat gesagt, er macht nicht mehr mit, hat wohl seine ganzen Social Media gelöscht und hat einfach die Produktion verlassen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Folgen alle so chronologisch gefilmt wurden. Vielleicht haben sie ja eh schon 7, 8 auch was gefilmt gehabt, weil es wird ja nicht immer alles chronologisch gefilmt. Aber es könnte sein, dass der einzige Grund, warum er nicht in das Waygate reingegangen ist, der ist, weil er ausgestiegen ist.
Ja, mir ist gerade irgendwie spontan in den Sinn gekommen, wir haben ja irgendwie schon ein bisschen spekuliert, warum er nicht weiter mitspielt. Es kann natürlich auch einfach irgendwas einfach ganz Persönliches sein. Ja. Es kann ja einfach sein, dass sein Vater gestorben ist und dass er gesagt hat, okay, ich gehe jetzt zurück zu meiner kranken Mutter in Irland, die ich pflegen muss. Und fuck Hollywood. Wir wissen es einfach nicht. Oder es kann halt auch einfach sein, dass es ihm dann doch zu stressig geworden ist. Also wie heißt der Captain America-Schauspieler?
Chris Evans. Ja.
Chris Evans. Der hat mal gesagt, dass die Dreharbeiten von jedem Marvel-Film die Hölle sind. Dass das einfach nur mühsam und zart ist und dass er das nie wieder machen wird, wenn er nicht für immer seine Seele an Disney verkauft hat. Also es kann einfach auch sein, dass es ihm halt einfach zu viel geworden ist oder so.
Klar. Also das weiß man nicht, warum er weg ist, aber anscheinend ist er von sich aus weg. Also er wurde nicht irgendwie abgesägt oder rausgeschmissen. Also ohne Scheiß, ich finde, dass er den Charakter so gut verkörpert hat und mir tut's einfach nur als Betrachter der Serie sehr leid, dass er nicht mehr dabei ist. Ja. Ich wünsche natürlich dem kommenden, den sie gecastet haben, wünsche ich alles Gute und hoffe, dass er das ähnlich gut macht. Und natürlich wünsche ich auch dem Barney Harris alles Gute. Ich hoffe, dass ihm gut geht und dass er erreicht hat, was er erreichen wollte, indem er ausgestiegen ist. Es ist immer wirklich nur, unter Anführungszeichen, eine Serie und es gibt wichtigere Dinge.
Ja.
Aber man kann nur spekulieren, das sollte man sich wahrscheinlich sparen, aber anscheinend ist er eben nicht mehr dabei. Ich weiß jetzt nicht, was das für die...
Aus freiwilligen Gründen.
Ich weiß, oder freiwillig, ja, aus seinen Gründen. Ich weiß nicht, was das für die letzten beiden Episoden bedeutet. Ich kann so viel verraten, dass an der Stelle der Matt eigentlich bei der Gruppe dabei wäre. Und sozusagen mit in die Waygates gehen würde. Und dass
Aha, okay.
Also sagen wir so, also dass das Finale mit Matt stattfindet und nicht,
ich mein,
er ist woanders oder so. Ja.
Aha, okay, das ist, also das gibt mir natürlich wieder zum Denken und meiner Interpretation, dass der Matt das Finale ruiniert, weil er nicht dabei ist. Man könnte natürlich auch sagen, wenn sie das wirklich geändert haben und womöglich auch Last Minute geändert haben, dass das dann eh vielleicht auch wörtlich zu verstehen ist. Das kann ich es mir auch anders überlegen. Ja. Dass er halt einfach gesagt hat, okay, ich habe doch keinen Bock auf fette Blockbuster-Serie. Kann ich es mir anders überlegen? Ich komme nicht mit.
Ja.
Naja, wahrscheinlich, es gibt einen neuen Cast, oder?
Also, ja, ja.
Der ist neu besetzt.
Genau.
Ich finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Also mir fällt gerade, wie hat es geheißen, Blood and Sand, Spartacus ein, wo ja leider der Hauptdarsteller verstorben ist, nach der ersten Staffel. Und es hat für mich mit dem neuen Schauspieler leider einfach nicht mehr funktioniert. Das ist halt auch um den Hauptcharakter gegangen und nicht nur um einen von fünf. Ja, hoffentlich wird's der Neue einfach gut übernehmen können. Was natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen zart ist, er ist halt schon von den fünf jetzt so ein bisschen der Boomer. Und da gibt's ja diese Interviews von der Lena Headey, von der Cersei, die halt einfach sagt, okay, bei der Comic-Con oder so, sie sitzen da alle am Tisch und verteilen Unterschriften und von ihr holen sich die Leute einfach keine Unterschriften, weil einfach alle Cersei hassen. Und dass die Schauspieler halt oft auch abkriegen, was die Figuren quasi verkörpern.
Ja.
Obwohl sie in Wirklichkeit nette Menschen sind oder so. Naja, aber wie du sagst, was auch immer, hoffentlich geht's ihm gut, hoffentlich ist es die richtige Entscheidung für ihn und hoffentlich wird er gut ersetzt werden für uns.
Ja. Also, so wie das Casting bis jetzt war, bin ich guter Dinge, dass sie das auch ein zweites Mal noch super hinkriegen. Oft wird ja auch aus der Not eine Tugend gemacht. Ich weiß jetzt wiederum nicht, wo die Folge, also die Geschichte der letzten beiden Episoden jetzt noch hinläuft. Bin aber echt gespannt, ja. Weil vielleicht machen sie einfach ein bisschen was anderes. Vielleicht ziehen sie Handlungsstränge vor. Ich habe keine Ahnung, ja. Es ist echt schwierig.
Also, ich hoffe halt, dass das Ende ein zufriedenstellendes Ende ist, also ein bisschen Herr der Ringe-mäßig, dass man auch wirklich sagen kann, okay, jetzt ist Teil 1 aus und ich freue mich auf Teil 2, aber es wird halt jetzt nicht so der Mega-Cliffhanger, dass sie wirklich gerade, keine Ahnung, mit einem Finger noch an der Klippe hängen. Also ich hoffe, dass sie es irgendwie schaffen, die Handlung der ersten Staffel zum Abschluss zu bringen. Also zu so einem Mid-Season-Finale quasi.
Ja.
Dass es sich nicht anfühlt, als wäre es jetzt einfach mittendrin aus.
Ja, ich glaube, ich
wohl gesagt, frustrierend.
Ich glaube, dass das ein Ende wird, dass das Ende erkennbar ist, ja. Würde ich schon meinen.
Gut, weil so wie es jetzt von der Handlung her ist, sehe ich gerade nicht, worauf es rausläuft. Werden sie jetzt den Dark One noch konfrontieren? Also, scheiße würde ich es finden, wenn es so aufhört, sie stehen da, der Dark One taucht vor ihnen auf und sagt, und dann sagt Marine auch irgendwie, and so it begins.
Mhm.
Und dann ist es aus. Würde ich scheiße finden. Also, wenn sie dem Dark One noch gegenübertreten, dann will ich auch noch einen Kampf, der irgendwie abgeschlossen ist.
Okay.
Ja, du weißt, glaube ich, was ich meine, oder?
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß aber nicht, wie es die Serie handeln wird, weil sie könnten natürlich auch vorher, also bevor das Buch aus wäre, natürlich einen Cut setzen, wenn sie das wollen. Deswegen ist jetzt da auch von mir eher Spekulation, von der ich mich fernhalte. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
Und was ich auch scheiße finden würde, wäre, wenn ich wie bei Game of Thrones auf den Winter warte, der dann erst nach 7 Staffeln kommt. Wenn sie jetzt also zum Dark One gehen und den Dark One dann erst am Ende von Staffel 8 treffen oder so. Also von mir aus brauchen sie ihn erst noch nicht in Staffel 1 treffen, aber so irgendwann in Staffel 2 würde ich dann schon einen Showdown mal erwarten.
Mhm. Ja, da müssen wir natürlich jetzt schauen. Das ist jetzt etwas, wo ich mich nicht äußern wird.
Ich möchte noch kurz anmerken, ich habe wieder in die Bonusvideos geschaut. Es gibt ein neues. Also es gibt jetzt 6 Videos.
Ah, okay.
Also nicht mit X geschrieben. Die gibt's auch, aber nicht bei Wheel of Time. Scheinbar wird zu jeder Folge einfach eins veröffentlicht, würde ich mal vermuten.
Es wird passen, ja.
Und also finde ich eigentlich, also ich finde dieses diese X-Ray-Wissens-Wikipedia-Einträge und diese Bonus-Videos ein sehr, sehr gelungenes Beispiel für, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, über Transmedia, über East Coast und West Coast Transmedia.
Also wir beide, ja, ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast besprochen haben.
Ja, okay, ganz kurz, ich weiß nicht, ob das eine offizielle, ob das wirklich so gehandelt wird in Hollywood oder ob das nur dieser, wie heißt der, Houston Howard, ein Hollywood-Mensch halt, ob der das so klassifiziert, der redet über Transmedia und der sagt halt West Coast Transmedia, also Los Angeles, Hollywood, die machen Transmedia so, die machen Star Wars 1 bis 9 und Transmedia weitere Sachen, Comics, Computerspiele, Mandalorian und so, Spin-offs, Solo und Rogue One und so weiter. Und das kann aber alles alleine stehen. Ich kann Rogue One alleine anschauen und den Film genießen, ohne dass ich die anderen Star Wars Sachen kenne. Und trotzdem ergänzt es das andere. Aber es steht auch allein. Mandalorian steht allein, auch wenn ich die anderen Star Wars Sachen nicht gesehen habe. Und East Coast Transmedia, das ist quasi, also auf der West Coast werden die Filme gedreht und an der East Coast in New York werden die Serien gedreht. So, ja. Und bei East Coast Transmedia ist es eher so, dass es die Serienerfahrung erweitert, du aber alleine mit dieser Erweiterung nicht leben kannst. Mhm. Also du musst das Hauptding sehen, damit du die Erweiterung verstehst. Mhm. Und diese X-Ray-Sachen und diese Videos sind, finde ich, fabelhafte Beispiele für wirklich gelungenes East Coast Transmedia, weil es einfach die Welt größer macht, weil es die Welt verständlicher macht teilweise, aber erst ohne viel zu spoilern. Und drum finde ich, im Gegensatz zu dir, diese X-Ray-Dinge eigentlich ziemlich cool. Also
ich sag nicht, dass sie nicht cool sind, aber ich frage mich halt,
naja,
ich tue mir halt schwer, ob das jetzt etwas ist, was man eigentlich sehen muss.
Nein, auf keinen Fall. Das ist ja die Idee von dem Transmedia, dass du das Hauptprodukt, das steht immer allein. Und du kannst das aber halt ergänzen. Du kannst das erweitern und größer machen. Hm. Und ich finde, dass das die Serie schön größer macht, die Welt. Also zum Beispiel über Tier wüsste ich jetzt nicht so viel, wenn ich das X-Ray nicht gelesen hätte. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass dieser, wie sie den Bond zwischen Lan und Marine, wie sie den da maskt, bevor sie da in die Lesben-Action rüberwechselt, da steht beim X-Ray zum Beispiel, dass das nicht mit der Power passiert, nicht mit der Macht, sondern dass das irgendwie anders stattfindet.
Okay.
Muss man nicht wissen, kann man aber wissen. Und wenn ich es weiß, dann macht es die Welt halt insofern komplexer, weil ich sehe, dass sich der Jordan oder wer auch immer das jetzt geschrieben hat, da viel dazu einfach gedacht hat. Es macht die Welt komplexer, deeper und lebendiger irgendwo auch. Und darum finde ich das eigentlich ziemlich cool.
Mhm.
Und ja, also ich würde mir das eigentlich, ich glaube bei Game of Thrones, fällt mir ein, hat es so ein Feature gegeben, das ich nie verwendet habe, wo du parallel zum Schauen, glaube ich, auf einem Tablet irgendwie eine Karte offen haben hättest können, wo es dir dann immer anzeigt wird, wo sie gerade sind auf der Karte und so. Es wäre eigentlich cool, wenn sowas mehr eingebaut wird. Und zwar nicht am Tablet, weil das würde ich schon wieder mühsam finden, wenn ich auf einem Bildschirm jetzt Game of Thrones schaue und parallel dazu am Tablet was anderes lesen muss, weil das reißt mich halt wieder aus Game of Thrones raus. Aber wenn ich will, nach der Serie einfach auf Pause drücken und dann nochmal Informationen extra lesen kann, finde ich es schön.
Es freut mich, dass du dann Freude hast. Ich habe ja auch kein Problem, das zu lesen. Ich bin mir aber noch ein bisschen sicher, was jetzt... Okay, sagen wir es so, vielleicht ist es einfach nur aus ganz persönlichen Gründen für mich problematisch, weil ich nicht weiß, was davon Spoiler ist und was nicht. Und ich diese Entscheidung nicht treffen will, aber ja.
Ja, darum finde ich, also ich finde, dass bis jetzt echt noch nichts irgendwie grob gespoilert worden wäre.
Okay, also du würdest sagen, es ist jetzt fair game ab jetzt, oder was?
Ich finde es... Na, das muss nicht unbedingt sein. Wir können uns gerne einfach weiter noch im Nachhinein so ein bisschen bereden. Aber ich habe jetzt nichts von dem, was ich gelesen hätte, gesagt. Ah ja, genau, das wollte ich eigentlich vorher, das habe ich angekündigt, darum will ich das schon noch
kurz reden wir darüber, erwähnen. Ja.
Nämlich eben in den X-Rays steht was zu den Bestrafungen.
Mhm.
Und also möglicherweise ist das jetzt ein Spoiler für die nächste Folge. Also was mit der
Leandrin?
Mit der Leandre passiert. Es steht halt drin, dass bei den Bestrafungen unter anderem halt Auspeitschen dabei sein kann. Mhm. Und dass das eben bei Machtmissbrauch so eine Bestrafung wäre, nachdem sie obviously die Macht missbraucht hat, indem sie ohne den Regeln zu folgen den gechantelt hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie ausgepeitscht wird.
Okay.
Ist das ein Spoiler? Ist es kein Spoiler? Wir wissen ja auch nicht, ob es so sein wird oder nicht. Steht halt einfach in den X-Rays, dass Auspeitschen auch eine der Strafen ist.
Ja.
Und wahrscheinlich nicht die 50 Shades of Aes Sedai Funny Version to enjoy, sondern wahrscheinlich eher Starship Troopers. Da wird er, glaube ich, auch mal auspeitscht zur Bestrafung.
Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Ist jetzt die Frage, jetzt haben wir eigentlich keinen Charakter mehr in Tar Valon, ob wir da jetzt überhaupt noch was sehen.
Ja, die Frage ist, ob wir es überhaupt sehen.
Vielleicht als Code Open, keine Ahnung. Mal schauen.
Wir sind wieder bei 1,45.
Das heißt, wir hätten vielleicht sogar einen Charakter, weil was der Matt jetzt vorhat, wissen wir nicht.
Ja, voll. Und ob er halt noch vorkommt, wenn du sagst, dass das
eigentlich die Folge ist. Stimmt, wissen wir auch nicht, ja. Wissen wir auch nicht.
Aber wenn er nicht vorkommt, das wäre halt trotzdem für uns irgendwie interessant zu wissen, was der treibt, ob der zurück in die Stadt geht und sich ansauft oder...
Ja, ich bin echt gespannt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich glaube, sowas ist für eine Produktion immer ein bisschen Katastrophe, weil es sicher nicht optimal ist. Und schauen wir mal, ob sie sich jetzt einigermaßen aus der Affäre retten können oder ob es eine Katastrophe wird. Oder ob es sogar vielleicht gut wird, aber wenn es nicht optimal ist. Mal schauen.
Kannst du dich erinnern bei Lost, die Michelle Rodriguez?
Ja.
Die ist da ja aus...
Stimmt, weil sie Drogen genommen hat oder so.
Ja, sie ist irgendwie auf Hawaii angesoffen oder eingeraucht, Auto gefahren.
Auch noch, ja.
Der Mutterkonzern Disney hat gesagt, bevor wir da erst den Shitstorm an Bad PR abkriegen, stirbt der Charakter mal schnell. Also vielleicht hat Matt mir einfach gesagt, ich will in Ruhe wieder kiffen können und naja, keine Ahnung. Wurscht.
Ja, ich fürchte mich halt nur davon, dass es halt jetzt alles, selbst wenn die Geschichte, die sie jetzt erzählen, die anders ist, vielleicht ist die Geschichte jetzt super, aber ich fürchte halt davon, dass dann immer Leute sein werden, die auftreten und sagen, habt ihr schon gehört, was Matt getan hat? Und dann erzählen sie uns, was er getan hat, statt dass sie es uns zeigen. Aber ich möchte auch mein Urteil noch zurückhalten. Wir haben jetzt sicher nächste Folge.
Also so schlechte Exposition-mäßig.
Ja, genau. Wir werden es, glaube ich, bald erfahren, nämlich in genau einer Woche. Und dann hoffen wir natürlich, liebe Zuseherinnen, Zuhörerinnen vielmehr und Zuhörer, dass ihr dann wieder bei uns reinhorcht, dass euch die heutige Eskapode gefallen hat. Würde uns natürlich auch interessieren, wie euch die Serie Wheel of Time gefällt. Oder was ihr uns sonst auch immer mitteilen wollt. Ihr könnt das tun, entweder per Mail, eskapoden@kinofilme.com oder ein Kommentar auf der Website, auch gerne gelesen. kinofilme.com/eskapoden ist da die Domain, die URL, die Adresse. Ihr könnt es auch auf Twitter erreichen, @eskapoden. Und für alles podcast-spezifische Meinungen und so weiter gerne ein Review verfassen oder eine Sternbewertung, was auch immer möglich ist. Oder natürlich auch ein Abo dalassen bei Spotify, bei Apple Podcast über den RSS-Feed. Wir freuen uns sehr. Und wie immer natürlich auch die persönliche Empfehlung ist ein Mittel, das uns sehr freuen würde, wenn ihr das nutzen tätet. Jo, wo findet man dich denn sonst so im Internet?
Ja, man findet mich auf Twitter @whiterabbit360. Man findet mich auf YouTube @JOMeyerhofer, MAYERHOFER. Wo ich letztes Mal gesagt habe, dass mein letztes Video 7 Monate alt ist. Und jetzt gerade möglicherweise besteht die Chance, vielleicht, dass ich East Coast Transmedia zu unserem Podcast mache und ein neues Video mache. Ich habe da gerade ein bisschen ein Experiment am Laufen. Es kann sein, dass dabei ein Video rauskommt, das den Podcast möglicherweise ergänzt. Es kann auch sein, dass es komplett schief geht. Ich sage, okay, das ist das Videoschneiden und so nicht wert. Dann werde ich das Ergebnis, also das Experiment findet statt. Aber es kann auch sein, dass ich das Ergebnis dann einfach nächstes Mal erzählen werde im Meta-Bereich. Wenn es mir zu mühsam ist, da irgendwie was zu schneiden und so weiter. Aber ja, es kann sein, dass es was Neues geben wird. Herr Modriak mit einem CWC.
Ganz genau, dort findet ihr mich auf Twitter, @Modriak, oder beim Lichtspielcast. Den findet man auch auf kinofilme.com/podcast, wer noch mehr von mir hören will. Ansonsten verabschieden wir uns für heute. Hoffen, euch geht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, auf Wiederhören.
Ciao, ciao.